Yo, 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 ich bin Curly, ihr seid bei Terroir Aniletten, dem Wein-Podcast Nummer 1 und wir senden heute aus der Präsidenten-Suite im wunderschönen Ritz-Carlton und zu Gast haben wir Sven Leiner. Er macht Low-Intervention-Wines und ich bin gespannt, wie die schmecken. Terroir Aniletten kommt jeden Donnerstag zu euch, überall, wo es Podcasts gibt. Folgt uns auf Insta und auf TikTok, ballert uns einen Kommentar, dann freuen wir uns. Aber jetzt kommt Willi.
Ein herzliches Grüß Gott von meiner Seite.
Grüß Gott!
Wie ist dir letzten Montag gegangen?
Ging eigentlich unerwartet gut eigentlich, weil wir schon einiges weggespachtelt haben.
Das ist immer das Problem, wenn man sich zu früh was ausmacht. Nicht? Man geht am Nachmittag, weil man vermutet, dass man dann auch früher zu Hause ist. Aber leider ist das dann immer nur ein ausgedehnterer Rausch, der sich noch länger zieht und dann irgendwie...
Aber es war so richtig angenehm, weil wir so eine gute Grundlage hatten.
Es war super geil.
Es gab irgendwie keine zu großen Peaks, keine zu großen Lows. Es ging immer so hin und her. Das war echt ziemlich nice.
Wir waren nämlich beim Hoteldirektor und der Direktorin vom wunderbaren Orania privat eingeladen mal zum Grillen und zum Bitterbacken.
Ja, da hat sich da so ein Pizzagrill-UFO auf seine Terrasse geballert. Die macht auf jeden Fall was her. Und die Pizza war auch richtig lecker. Und... unsere beiden Dogs haben sich zum ersten Mal getroffen.
Das ist und auch der Dog vom Vogel.
Stimmt, es war eine Triple Doggo Party auch noch. Das ist eigentlich das, was mir am meisten hängen geblieben ist. Und Frau Merkel von Jenny und Philipp Vogel ist auf jeden Fall eine Frau Merkel, sag ich mal. Also die hat auf jeden Fall gut dominiert.
Sie hat jetzt nicht verabsäumt, die Deutsche Bahn ordentlich auszubauen, aber die Dominanz war durchaus da. Ja.
Die war auf jeden Fall da. Unsere Boys waren aber trotzdem verliebt und haben ein bisschen gefiepst, aber wir haben dafür gut gegrillt. Und was haben wir getrunken? GG von Pettental und von
Wir Gunderloch? Haben verglichen, zwei 16er Jahrgänge hatten wir. Zweimal zwei 16er Jahrgänge, einmal von Gunderloch, Pettental und das Pettental von Haro Spanier.
Richtig, und ich habe noch einen heißen Shampoos mitgebracht.
Stimmt, der war gut.
Der war sehr war gut. Echt gut. Ich habe den Namen zwar vergessen, weil wir das als erstes getrunken haben.
War ein
haben.
Kleiner Produzent aus Vertus.
Das war stimmt. Gut. Und ja, ich sollte. Blanc de Blanc. Ich finde, das sollte öfter auf unserer Agenda stehen.
Ja, gut, ja. Man hat ja immer zu wenig Zeit, miteinander zu trinken. Dafür haben wir heute wieder einen lustigen Gast, der mit uns trinkt.
Und wir sind ja immer noch hier in der Präsidenten-Suite und ihr könnt uns zwar nicht sehen, aber. Wir sitzen sehr präsidial gerade hier und freuen uns auf den nächsten Gast, der hier ist. Der
Low Office, der ja schüchtern ist. Ich weiß nicht, ob der so auf Präsidenten-Suite steht.
Der kommt ja so ein bisschen auch aus der Naturwein-Ecke, richtig?
Ja, ich weiß nicht.
Weiß nicht?
So richtig kann man das, glaube ich, nicht sagen. Aber er wird es uns hoffentlich erzählen. Ich bin gespannt. Ist ein Winzer, den ich noch nicht so gut kenne im Vorfeld. Da bin ich immer ein bisschen mehr aufgeregt.
Ich auch nicht. Wir sind heute im gleichen Boot, Willi.
Ja, finde ich. Nein, sind wir sicher nicht.
Ja, nee.
Naja, herzlich willkommen von der kleinen Kalmit, Südpfalz, Sven Leiner.
Servus.
Von dir aus, Curly, können wir loslegen, ja?
Ich bin allzeit bereit.
Leiner, Sven, bist du auch bereit?
Alles gut.
Super Leiner, dass du da bist. Endlich, nach 7 Anläufen.
Wieso? Was ist da im Hintergrund passiert, von dem ich nichts weiß?
Ja, weiß ich auch nicht. Warum jetzt endlich? Warum? Was machst du eigentlich in Berlin?
So schlimm war es gar nicht. Ich bin nur wegen euch hier.
Geil, voll nice. Vielen Dank, dass du da bist.
Aber was machst du jetzt wirklich in Berlin?
Ich bin morgen noch beim Holger Schwarz bei Vinikultur, bei unserem Partner, und bin dann tatsächlich übermorgen nochmal in Potsdam.
Natürlich, kann man machen.
Hast du auch einen Händler? Oder?
In Potsdam?
Ja.
Ja. Genau, in Vino.
Sehr gut. Du bist ja jetzt, wir haben jetzt einen richtigen Südpfälzer Club mittlerweile. Ja? Also ich glaube, ich weiß noch, Wehrheim haben wir gehabt, Bittigöfer haben wir gehabt, die Repolz Brothers haben wir gehabt, Holger Schwarz, der Händler.
Stimmt, genau.
Und die Jülk-Burm haben wir auch gehabt. Haben
krass, wir noch Südpfälzer gehabt. Voll die Armada einfach.
Jetzt schon, gell?
Das ist schon eine ganz schöne
Geschichte. Wir haben immer noch von Mittelhart geredet, aber wir sind hier der Podcast für die Südpfälzer. Das heißt, es gibt keine Unterstützung mehr aus dem Mittelhart. Danke, wenn man selber erledigt. Was ist das Besondere bei euch in der Südpfalz?
Gut, du warst ja jetzt gerade irgendwie an der Mittelhart auch. Ne? Ich weiß nicht, in der Südpfalz habe ich dich noch nicht gesehen, Willi.
Ja. Hallo, hallo, gleich da, erzählen über ganz wichtige Punkte.
Ja, die Südpfalz an sich, würde ich sagen, die war lang so ein kleines bisschen im Schatten der Mittelhard. Also es gibt ja die großen Weingüter, die großen Namen, die man kennt, jetzt heute von Winning, früher Dr. Deinhardt, Bürglin Wolf, Reichsrat von Buhl, Wassermann Jordan. Das gab es halt in der Südpfalz etwas weniger. Es war insgesamt, war es ein bisschen kleiner geprägt von den Betrieben, ein bisschen gemischter, bäuerlicher, strukturiert. Und somit, sage ich mal, hat es jetzt in der Pfalz mit Wein erst so die letzten 15, 20 Jahre richtig Gas gegeben. Ja.
Ist das so eine richtige Rivalität zwischen euch und dem Mittelhard oder ist das mittlerweile mehr so ein Zusammenhalt oder Austausch?
Also früher, als ich tatsächlich noch in der Weinbauschule war, da hat man das so augenzwinkernd als die Rivalität, aber dann hat man ja die Mittelharder und die Südpfälzer oder die Oberharder und die Unterharder. Aber das ist, ich würde sagen, das ist mittlerweile sehr, sehr kollegial.
Schon. Und wo hast du angefangen? Ich habe gelesen, das ist super, bei Martin Kössler natürlich, der immer die beschwingtesten Texte schreibt, finde ich. Steht, nur ganz kurz, Hoffnungsträger der Pfalz. Weißt du, was er damit gemeint hat?
Nein, das musst du selbst fragen, was er damit gemeint hat. Da halte ich mich jetzt ganz dezent zurück.
Ja. Na, natürlich hat er, glaube ich, angesprochen deine Arbeitsweise, nämlich den sehr, sehr frühen Umstieg auf Biodynamie oder Biodynamie.
Ja, wobei wir tatsächlich mit dem Martin schon früher verbandelt waren. Also der Martin war unser erster Handelspartner, kann man sagen. Also als ich ins Weingut kam, haben sich die Strukturen komplett verändert. Und der Martin Kössler ist da wirklich nicht unschuldig dran, dass es dann Gott sei Dank auch etwas vorwärts ging.
Mit dem Verkauf meinst du, nicht mit der Qualität?
Mit dem Verkauf tatsächlich. Also ich bin ja in ein Weingut gekommen, was eine völlig andere Struktur hatte. Also da war schon was da. Es war zwar ein junger Betrieb, mein Vater ist gelernter Koch und hat zusammen mit meinem Opa Mitte der 70er angefangen, das Weingut aufzubauen. Und als ich ins Weingut kam, waren das schon circa 10 Hektar und es waren so ungefähr 70.000, 80.000 Flaschen, was die abgefüllt haben. Aber das war wirklich tatsächlich das, was so typisch war für die Region. Also es gab eine wahnsinnige Bandbreite an Rebsorten. Es gab eine Weinliste, die ist ja in der Pfalz, sind die Weinlisten sowieso nicht klein, aber damals war also mit Sicherheit zumindest bei uns noch sehr viel größer. Vieles auf der Literflasche, vieles restsüß und die Vermarktung war eigentlich komplett an Privatkundschaft. Und auch die ganze Distribution. Also es gab so einen kleinen Kastenwagen und da sind meine Eltern im Grunde durch Deutschland getourt.
Gab es auch eine Straußwirtschaft oder so?
Nee, das gab es nicht.
Und zu welcher Zeit war das genau? Also so.
Ich bin 2000 ins Weingut gekommen, genau.
Was hast du gemacht? Geisenheim oder sowas auch? Oder?
Nee, das steht bei Martin, muss ich mir jetzt über den Podcast sagen. Das steht da drin, schon jahrelang, glaube ich, wenn er schnell rausgenommen hat. Das ist ein falscher Fehler. Ich habe nur eine Ausbildung gemacht, 3 Jahre. Also was heißt nur? Ich war in 3 verschiedenen Betrieben in der Südpfalz gewesen. Nein, einer in der Mittelhard, 2 in der Südpfalz, einer in der Mittelhard. Und habe danach den Wirtschafter gemacht für Weinbau und Kellertechnik und bin dann nach Bad Kreuznach, um den Techniker zu machen. Allerdings ist dann mein Vater erkrankt und ich bin im Grunde während der Technikerausbildung zurück ins Weingut. Und da habe ich einfach angefangen, Gas zu geben und das so zu machen, wie es ich denke.
Ohne Rücksicht auf Verluste, also Umstellung und so weiter.
Oder? Leider ja.
Was heißt das? Zuerst in die Hosen gegangen?
Ja, in die Hosen ist nichts gegangen, aber das war natürlich schon, also man war wahnsinnig motiviert. Ja, also ich war jung, ich war 20 Jahre alt, ich war total motiviert, wollte Qualität umsetzen, was ich während meiner Ausbildung in den Betrieben einfach gelernt habe, was mir auch irgendwie was zurückgegeben hat bei dem Thema Wein, dass man sich da auch selbst irgendwie verwirklichen und finden kann. Und habe das einfach geradeaus durchgezogen, was natürlich, wenn eine Kundschaft da ist, die irgendwie eine Stilistik gewohnt ist, die gewisse Weine gewohnt sind, nicht ganz einfach ist, wenn sich auf einmal alles ändert und folglich da natürlich auch wir eine andere Arbeit gemacht haben, andere Erträge generiert haben, mehr Arbeit im Weinberg investiert haben, hat das Ganze auch mehr Geld kosten müssen. Ja, und es war dann halt einfach so ein Umstellungsprozess. Und da kommen wir wieder auf den Martin Kössler zurück. Mit dem Martin habe ich angefangen 2002, 2003, also mit dem 2002er Jahrgang zusammenzuarbeiten. Und das war schon eine unheimliche Hilfe. Also das war schon echt gut.
Wie habt ihr euch das auch kennengelernt? War er im Betrieb, oder?
Der kam tatsächlich, ja. Also es gab so, gab einige Menschen so in meinem Weinleben, ja, die so die Netzwerke mit verflochten haben. Und im Grunde, dass der Martin Kössler bei uns vorbeigekommen ist, daran ist der Thomas Teibert schuld, der Domaine de l'Horizon zusammen mit Joachim Christ gemacht hat. Ja, der Thomas war im Grunde schon zu Studienzeiten in Geisenheim bei unserem Weingut gewesen. In Geisenheim läuft auch immer so ein Sektprojekt. Das hat er bei uns gemacht, auch wenn ich nie den Sekt probiert habe, weil er immer gesagt hat, er ist scheiße. Oder sind nur wenige Flaschen gut, wie auch immer. Aber der Thomas hat letzten Endes dann den Martin zu uns ans Weingut gebracht.
Okay. Das Etikett finde ich ja sehr nice hier.
Von der ersten Flasche, ich finde das auch, ich finde auch den Wein ziemlich gut. Das ist Riesling Delight.
Auf Rapper's Delight angelehnt, genau. Eventuell würde ich mal sagen.
Das ist aber eine eigene Charge, die er nur mit Vinikultur gemeinsam macht, oder?
Genau, das ist im Grunde so das jüngste Baby in Anführungsstrichen, wobei wir das auch schon seit 2017 machen.
Nice.
Und da sind wir so ein bisschen ausgebrochen in die Natural-Schiene, ja, machen 6 Weine zusammen mit Vinikultur, die ungeschwefelt sind, die einfach von der Machart komplett anders sind wie das klassische Sortiment mit unserem Etikett, was wir unter Liner vermarkten. Ja, da fühlen wir uns eigentlich ganz wohl. Wir haben das so ein bisschen ausgeklammert. Also Vinikultur macht den Vertrieb für diese Sachen für uns und das ist so ein gemeinsames Baby.
Und es sind 6 verschiedene Flaschen, die ihr unter dem Etikett macht. Genau, 6 verschiedene Rebsorten auch, oder?
Ja, 6 verschiedene Weine, ja, verschiedene Rebsorten. Also es gibt nur einen Riesling, es gibt einen roten, es gibt einen Rosé, es gibt was Sprudeliges. Ja, genau.
Das Geilste, was ich daraus probiert habe, war tatsächlich Harvest Moon. Das ist der Chardonnay mit Flor. Bis deppert das gut. Das haben wir getrunken in der Folge mit Blasberg.
Ja.
Ah, stimmt.
Ja.
Ich erinnere mich.
Das war super.
Das ist interessant, weil ich...
Aber sagt ja der Holger was eins? Der Holger ist ja unser Landauer Weinspezialist. War ja eine coole Folge mit ihm. Und der ist ja einer, also die Presse nennt ihn das mutigste Weinsortiment Deutschlands. Der sagt ja mittlerweile auch viel ein. Nicht? Also er ist ja schon so ein bisschen, so ein bisschen Kurator für diese Art oder diesen Stil von Wein für sehr viele Winzer. Der hilft da ein bisschen, glaube ich, bei der Beratung und so weiter. Und dann kauft er halt einfach solche Chargen oder macht er die mit euch gemeinsam? Wie läuft sowas?
Gut, er kommt jetzt nicht und macht die Weine mit uns gemeinsam. Okay. Also im Grunde hat das Ganze so ein bisschen angefangen, weil ich von einem befreundeten Winzer ein paar Muscatella-Trauben bekommen habe. Und habe aus Muscatella einen Wein gemacht, wie wir ihn jetzt im Glas haben. Also wir arbeiten da mit so 20-30% Maische im Holzfass für 10 Monate. Und ich habe das tatsächlich mit Riesling vorher schon gemacht, für einen Exportmarkt, für Norwegen, für unseren Importeur dort. Und dann hatte ich halt ein Fässchen Muscatella, weil ich Muscatella sehr mag, auch in der naturalen Richtung. Und dann war der Holger am Hof und dann habe ich gesagt, du, ich habe da was für dich, weil ich weiß gar nicht, wo es den Platz auf der Weinliste hat. Und er fand es wirklich sehr, sehr gut. Und dann sind wir damit eingestiegen und im Grunde ist es dann richtig, hat es Fahrt aufgenommen, als er mich irgendwann angerufen hat und hat gesagt, er bräuchte einen Petnat. Da habe ich gesagt, oh nein, bitte nicht das. Also wer braucht schon
Petnat? Hast du das vorher noch nie gemacht?
Nee, wer braucht schon Petnat?
Das ist jetzt aber ganz überraschend. Steigen wir gleich darauf ein, aber das überrascht mich.
Ja, jetzt. Und dann habe ich gesagt, du, wenn du einen Petnat willst, wir machen das gerne. Wir hatten dieses Label von Muscat Love damals, so hieß der erste in der Serie. Und dann habe ich gesagt, dann lass uns doch einfach eine Serie draus machen. Ja, und so hat sich das Stück für Stück dann
das
auch
heißt,
ergänzt.
Die Bubbles in der Serie sind schon Petnat.
Ja.
Okay.
Definitiv, ja.
Ja, voll, aber ich finde das voll interessant.
Ich konnte dich nie so richtig greifen und einschätzen.
Jetzt
so.
Ist
ich
er wusste, da, faszinierend.
Wir haben ja die Burschen nochmal gesagt, wir haben ja gerade vorher aufgenommen mit den Reports-Buben, kann man ja sagen, wurscht, wann die Folge ausgestrahlt wird. Jetzt müssen wir es nach der Reports-Folge ausstrahlen, auf jeden Fall. Lenny, Daumen hoch, passt. Du warst ja bei Hans Jörg,
ja,
glaube ich. Und du warst einer der ersten Praktikanten oder einer der Superpraktikanten, was ich so gehört habe.
Also
es gab da diverse lustige Geschichten.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja.
Ja, aber du warst auf jeden Fall einer der großen Talente. Und dann ist es ja doch ein klassischer Betrieb, der aber schon früh auf Bio umgestellt hat, was du ja dann auch zu Hause irgendwie umgesetzt hast. Und dann warst du bei Vinikultur. Und ich habe das ganz lange nicht einschätzen können, wofür steht das Sven Leiner. Und du bist jetzt auch kein Typ, zwar sehr sympathisch, aber nicht einer, der sich hinstellt und sagt, das bin ich, das ist mein Stil. Also so gar nicht. Und ich habe dann nie gewusst, macht er jetzt Naturwein, macht das nicht? Ist es einfach Bio oder irgendwas? Dann gibt es die Handwerklinie und dann gibt es auch das. Und ich weiß nicht, mir war das immer so. Also mir hat dann Gott sei Dank wegen dem Shelley, haben wir sie dann eingekauft in der Freundschaft, sehr viel geschmeckt.
Ja.
Und wir haben jetzt auch ein bisschen was oder einiges auf der Karten. Aber das war immer so, ich wusste nicht genau, in welche Ecke.
Ja, ich glaube, das ist uns oft so gegangen am Markt. Also im Grunde, das ist ja immer die Frage, blickst du drauf oder blickst du raus?
Ja, ja, ja.
Für
ja.
uns war es immer relativ klar oder für mich, was ich machen will. Das ist auch mit ein Grund, warum wir lange nichts in diesem ungeschwefelten Natural-Bereich tatsächlich gemacht haben. Also ich habe lange bevor man in Deutschland dieses Wort, dieses geflügelte Wort Naturwein hatte, habe ich tatsächlich damals über Martin Kössler einige solche Weine bekommen, getrunken, wirklich mit Lust getrunken. Also ich musste mich da natürlich erstmal eintrinken. Also du kommst im Grunde mehr oder weniger aus der Ausbildung raus. Das war ja damals auch eine Zeit, wo du im Grunde gelernt hast, ohne viel Technik, Reinzuchthäfen, wie auch immer, kannst keinen gescheiten Wein machen. Das war alles sehr, sehr primär fruchtig. Also jeder wollte auch diese Frucht absolut produzieren. Und dann hatte ich auf einmal einen Wein im Glas und dachte, Scheiße, was ist das? Also das ist, du gleichst so ab und überlegst, passt da jetzt irgendein Weinfehler, passt da irgendwas, aber das ist völlig anders wie alles, was du jemals an Wein getrunken hast. Und das hat mich damals schon ziemlich angefixt, ja, muss ich schon sagen. Wir haben dann 2003 haben wir den ersten Riesling tatsächlich auf der Maische vergoren. Wir haben 2002 haben wir eine Sonderfüllung gemacht für Kössler, ein Riesling ohne Schwefel. Aber es war einfach so, dass ich sage, ich habe mich damals damit, also nicht, dass ich die Weine nicht gut fand, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Ja? Das ist jetzt so mein Blick nach draußen, genau aus dem Grund, wie du uns wahrnimmst. Ja? Also wir haben schon begonnen oder ich habe begonnen, einen Weinstil aufzubauen. Damals 2001 waren die ersten, das war damals noch Riesling und Grauburgunder, weil ich hatte keinen Weißburgunder damals. Habe ich im Holz vergoren. Die Fässer habe ich von Hans-Jörg Repolz bekommen. Das waren ganz alte Barrix, also das älteste, was er hatte. Habe das spontan vergoren. Das waren meine ersten Sponpes. Es lag lange auf der Hefe, also im Grunde vom Weinmachen so, wie wir es heute mehr oder weniger noch machen. Da hat sich gar nicht viel verändert. Natürlich hatte der Riesling dann BSA. Und der Riesling war im Holz und alle haben mir einen Vogel gezeigt. Also das war für die Zeit damals völlig daneben. Also das war ganz knapp an fehlerhaft vorbei. Ja. Und ja, es war schon auch immer diskutiert und das war auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe, jetzt setzen wir nicht noch einen drauf. Ja. Also ich trinke lieber diese Natural Sachen. Ja, ich weiß, wo ich die beziehen kann und habe da Spaß dran, aber man muss ja auch nicht alles machen. Ja, und letztlich hat sich das dann mit dem Holger ergeben.
Und davor hast du aber schon für Norwegen, hast du gemeint, schon mal sowas?
Tatsächlich, im Export bist du ja da immer ein kleines bisschen freier. Ne? Das steht nicht auf deiner Liste. Wir haben dort einen guten Importeur, der auch affin ist für solche Weine, der irgendwann gesagt hat, du Mensch, ich bräuchte einen Riesling aus Deutschland, ungeschwefelt oder wirklich ganz, ganz minimal geschwefelt, nicht filtriert. Er selbst hat auch Weinbau studiert und das haben wir so ein bisschen ausklabuschnert, wie wir das machen dann.
Ist ja irgendwie ganz nice, dass man dann auch dort Sachen verkaufen kann, die hier gar niemand auf dem Schirm hat. Irgendwie. Das ist ja irgendwie ganz interessant, dass du da so frei bist. Ich dachte, man muss das immer alles hier auch dann vertreiben, aber du kannst es auch nur Ausland exportieren sozusagen.
Kann man schon, ja. Also du musst natürlich immer gucken, wie ist es, ne? Und der Willi hat es ja jetzt gerade eben auch gesagt, von der Außenwahrnehmung hat er uns nie so richtig einschätzen können, ja. Und da muss man halt aufpassen, dass man sich wirklich nicht verzettelt.
Ja. Heute noch nicht. Ich wusste auch nie bei der Ding so, ist der Leinerswein so intellektueller? Kann man dann einfach so blöde Fragen stellen? Deswegen bin ich sau froh, dass du heute da bist. Weil heute übernimmt es der Curly für mich.
Ja.
Da muss ich nicht bei irgendeiner Vinikulturprobe hingehen und blöde Fragen stellen. Es ist mir so viel angenehmer. Was trinkt man als nächstes? Was hast du alles mit?
Ja, wir fangen jetzt ja im Grunde mit dem jüngsten Projekt an. Lass uns doch mal den Spanischen nehmen, weil das ist jetzt einfach stellvertretend, da wir ja im Grunde jetzt den Wein, den Riesling Delight, mit Vinikultur quasi zusammen machen, ist das jetzt was ich aus dem Sortiment wirklich sehr, sehr gerne mag. Ich hätte gerne tatsächlich so ein bisschen die Initialzündung mitgenommen, aber den Wein habe ich auf die Schnelle nicht besorgt gekriegt. Es war gerade so viel los
die
letzten Tage. Es war tatsächlich Angelino Maule Pico, wenn dir das was
ja
sagt.
Kann ich mir erinnern.
Und das war für mich der Wein, wie ich das vorhin beschrieben habe, ne, wo ich dachte, wow, was ist das? Und ich meine, wie ist es in der Pfalz? Ne? Du sitzt in so einem Weindorf. Natürlich sind auch viele deiner Bekannten und Freunde sind Winzer, ganz klar. Und ich habe dann immer so die Sachen bei mir am Geburtstag oder wenn wir einfach mal so auf der Terrasse gesessen haben, habe ich das mal aus dem Keller geholt und aufgezogen. Und du hast einfach nur, also ich habe es am Schluss selbst getrunken, du hast nur gesehen, da kann keine Sau was mit anfangen.
Ja, ja. Das ist schon sicher, wenn die alles so zerfallen. So.
Und so hat sich das dann dahin entwickelt.
Aber du hast ja schon relativ früh, wie du vorher gesagt hast, 2003 diesen Riesling im Holz gemacht. Du hast dann aber schon auch mit Holz weiter, also als alle anderen auf Stahltank und so gesetzt haben, bist du eigentlich dem Holz treu geblieben. Nicht?
Ja, wir
vielleicht
sind
nicht dem kleinen, aber.
Ja, genau. Wir sind im Grunde immer so ein bisschen in die andere Richtung gelaufen. Also der Gedanke, die Idee war einfach, ich habe das ja gesagt, es war schon eine sehr technische Zeit damals vom Weinmachen. Und zeitgleich hat man wie auch heute ja von tollen, großen, gereiften Weinen gesprochen. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, Mensch, wie können die so toll sein, wenn die 40 Jahre alt sind? Wie haben die das damals gemacht? Das war im Grunde so die Idee, warum wir an dieses Weinmachen drangegangen sind, was ja wirklich nichts Neues ist. Also ich habe einfach versucht, mit den Möglichkeiten, die ich in diesem Betrieb hatte, das so ein bisschen neu zu interpretieren oder für mich zu interpretieren.
Wir trinken jetzt Escola Sanahuja, sagt man das so? Wir haben das schon mal getrunken mit der Landa Connection, mit dem Holger Schwarz.
Tatsächlich?
Der hat den gleichen Wein mitgekauft.
Ja.
Elba Sotz, aber anderer Jahrgang war das, 2021.
Ja.
Ist, glaube ich, Chenin Blanc, oder?
Ja, ist Chenin.
Ja.
Das ist Chenin. Oh, will ich.
Mein Endgegner.
Oha, das schon, ballert schon crazy in der Nase. Schon. Uiuiui, aber ist geil.
Ja, und ist auch ein ganz lieber, witziger Winzer. Ich habe ihn ein, zwei Mal kennengelernt bei Vinikultur. Er war auch einmal war er auf der Finest gewesen und da haben wir uns dann in der Pfalz zum Essen getroffen und haben Gänseessen gemacht. Da war er total glücklich. Also ganz klassisch, eine Gans mit Knödeln, allem drum und dran. Da hat er sich total gefreut. Und ja, das ist ein ja, schon auch Verfechter der Schwefelfreien. Das ist für mich jetzt gar nicht so, dass ich Verfechter davon bin. Also ich sehe das sehr offen und liberal. Also wir haben ja außerhalb dieser 6 Projektweine ein, wie ich finde, sehr klassisches Sortiment für die Pfalz.
Finde ich auch.
Und ohne uns da jetzt auch verbiegen zu müssen, also das Stilelement am Ende ist Schwefel. Also ich finde, Schwefel ist auch... im Wein machen schon was Wichtiges, ja, was nicht heißt, dass es wichtig ist, ihn zu haben, aber es ist wichtig zu wissen, wie er wirkt und wie man natürlich auch die Stilistik vom Wein beeinflussen kann dadurch.
Bist du einer, der allergisch ist auf Maus?
Ich bilde mir ein, ich habe ihn jetzt noch nicht probiert,
ja, okay,
weil du das fragst. Ich bilde mir ein, ich bin sensibel auf Maus, aber ich bin zu einem gewissen Grad, wenn alles drumherum passt,
auch tolerant. Okay, ja? Dann bin ich gespannt, was du jetzt sagst zu dem ersten Maulvoll Elber Satz 21. Weil bei mir wäre das so an der Maus, ich finde, sie ist vorhanden, vielleicht so ein Minimäuschen, aber es ist so, dass ich noch sage, okay, dieses leicht strohige hinten oben.
Ja, ich gebe dir recht, aber damit kann ich richtig gut. Das ist
ja, das stört mich nicht. In dem Fall stört es mich nicht, weil es nicht so retronasal wiederkommt, genau, dass ich mir denke, so, aber es ist genug Frucht, genug Struktur drumherum, dass ich sage, könnte ich machen. Aber es ist lustig, weil manche, also ich wäre echt gespannt, warum das immer dieses Geschichtel ist mit der Maus. Nicht? Also wenn ja eh... Also,
ja, die Maus ist an sich auch ein großes Mysterium, das muss man schon sagen. Also gelernt haben wir das als absolut mikrobiologischen Fehler. Ja, aber das, was wir heute bei diesen Weinen oftmals, also natürlich gibt es den mikrobiologischen Fehler, aber was wir da an Maus haben, das ist oft so, dass das auch mal entweder viel, viel später erst kommt, wo gar nichts mehr passiert auf der Flasche. Mhm. Oder dann tatsächlich auch nach einem Jahr oder vielleicht sogar kürzerer Zeit wieder komplett weg ist.
Also komplett vergeht, ja, genau. Das hast du mal. Manchmal ist da, manchmal
richtig,
nicht.
Richtig. Und gibt tatsächlich bei uns in der Weinbauschule gerade auch ein groß angelegtes Forschungsprojekt, was die Maus angeht. Ja, weil tatsächlich, und das ist jetzt vielleicht auch hier, jetzt haben wir einen Wein aus Spanien, weil tatsächlich in den heißen Jahrgängen, die wir ja jetzt vermehrt hatten und haben werden, das Thema auch häufiger aufkommt. Und nicht nur bei Naturwein.
Ja, okay. Na? Ich sag's ja jetzt auch gar nicht, dass Naturwein...
Nee,
nur auf, dass seitdem wieder ein bisschen mehr da ist und wieder mehr darüber diskutiert wird. Und das ist ja, glaube ich, auch wichtig ist, so für die Curlys und dann das auch so ein bisschen zu schmecken. Oder zu, weil ich habe das lange nicht gewusst. Ich habe das immer oft Kopf bei Verkostungen, ich kann mich noch erinnern, 100 Raw-Messen so irgendwie. Und dann denkst du so, was ist denn das? Was ist denn? Und irgendwann denkst du dann, okay, fuck, ich glaube, das meißelt, das ist jetzt Maus. Ne? Und dann hast du es irgendwie so leicht, obwohl, ich finde das gut, mir schmeckt der Escoda fast immer, muss ich sagen. Ja. Also es ist immer komplett unterschiedlich. Wenn du das blind kriegst, sagst du nie den Wein und es schmeckt ja jeder Jahrgang komplett anders. Aber es ist immer interessant, es hat immer Frucht, Zug, eine gute Struktur. Er ist meistens fein vom Gerbstoff, also es ist jetzt nie irgendwie plump.
Das zieht ja so geil die Spucke im Mund zusammen.
Ja, oftmals leicht vom Alkohol. Was haben wir hier? 12,5. Ja.
Ja.
Nee, das ist schon gut. Ich finde es auch sehr, sehr trinkig. Also wir trinken das zu Hause sehr, sehr gern.
Mhm.
Aber Rohr machen.
Dann los. Du, und bei den Fässern hast du da dann irgendwie Stockinger oder so gehabt? Ja. Weil du gerade vorher Teibert gesagt hast.
Ja, genau, richtig.
Ist natürlich.
Ja, das ist so hat das alles angefangen, genau, richtig. Also tatsächlich ist der Hans-Jörg Rebholz da auch nicht unschuldig dran. Ich war noch bei ihm in der Ausbildung.
Die Buben sind übrigens sehr aufmerksame Zuhörer in der zweiten Reihe. Da immer weggepackt. Ja, bitte gib mir noch was zum Trinken, Jenny. Ja.
Red Bull, bestimmt.
Okay, fast, ja.
Ja, auf jeden Fall habe ich bei ihm zum ersten Mal mit Holzfässern gearbeitet, bei Rebholz, und fand es, hat diesem eh schon handwerklichen, was man ja hat im Keller mit Wein, wie auch immer, hat es nochmal eins draufgesetzt, ne? Wenn du diese Fässer schließen musst, es ist ja eine Holztür in einem Holzfass, da kommt eine Dichtmasse dazwischen, also du brauchst eine gewisse Sorgfalt, das muss dicht sein, du musst das Fass kennen. Ja, hat so ein bisschen was Entschleunigendes, und das fand ich wahnsinnig stark. Und es gab bei uns im Betrieb, gibt es einen ganz kleinen, wirklich alten Teil, ja, also ein historisch im Ortskern drin sind wir gelegen, wirklich so ein historisches Häusel, und da ist so ein alter Sandsteinkeller drin. Da wollte mein Vater eigentlich noch in der Zeit, wo ich in Ausbildung war, du hast ja die Straußwirtschaft angesprochen, der hat so die Idee gehabt, er stellt da so ein Herd rein und macht da so Wein- und Koch-Events.
Geil.
Und dann war ich bei Rebholz in der Ausbildung und habe dann gesagt, du, pass auf, also ich merke, wir brauchen ein paar Holzfässer. Ja, und das ist eigentlich der perfekt, einzige ne? Raum, wo es funktioniert.
Prädestiniert dafür.
Also mach das nicht, vergiss das.
Muss leider woanders kochen.
Genau. Und hat damals der Hans-Jörg Rebholz, also Stockinger, wir hatten mit die ersten Fässer in Deutschland von Stockinger, weil der gesagt hat, ja, da war gerade was von Österreich, da gibt's jemanden, der macht da ganz gute Sachen. Und so kamen dann Franz Stockinger, Thomas Teibert zu uns ins Weingut, ne? Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Das war 96. Ja?
Boah, das ist sau früh. Wenn einer gewusst hat, der Stockinger heißt, das sage ich da. Heißt, und deine Weine werden ja tatsächlich irgendwie, finde ich, immer stabiler, ist jetzt das falsche Wort, aber irgendwie die ganze Linie. Es wird irgendwie viel präziser, klarer, homogener. So. Ich habe das schon immer so ein bisschen schwankend mitverfolgt, ja. Muss ich sagen. Ich bin aber in den letzten 4 Jahren ein richtiger Fan geworden. Also wir haben immer aus der Handwerklinie immer Weißburgunder Handwerk da. Das ist so. Man sagt so gern, der polnische Bauarbeiter, verstehst du, das performt einfach immer zu einem unverschämt geilen Preis. Also das haut super hin. Und dann kann man einmal die Kapelle, was dann Vogel richtig raushaut, wenn du das probierst. So, also einmal so, einmal so. Aber du hast ja, so ich rede mit den Südpfälzern immer ein bisschen so über das Terroir und so weiter, aber du sitzt ja wirklich auf einer Terroir-Goldmine, nämlich den Kalmit.
Genau,
wir den sitzen... Kalmit.
Ja, die kleine Kalmit. Das wird oft verwechselt. Es gibt auch noch große in der Pfalz. Okay. Ja, das ist so ein Berg im Pfälzerwald. Und wir haben so in der Rheinebene drin, ist das die höchste Erhebung. Das ist wie so ein Kalkriff, was da steht. Und eigentlich direkt am Fuße der Kalmit liegt der Ort und somit auch unser Weingut. Und das ist auch tatsächlich der einzige Lagenwein, den wir so produzieren.
Also die kleine Kalmit, für mich als Radfahrer, hat jetzt die kleine Kalmit mit dem Kalmit nichts zu tun. Mm. Ja, dann war ich tatsächlich noch nie in deiner Nähe wahrscheinlich.
Ja, ne? Siehst du.
Ich bin immer noch die andere Kalmit mit dem Rad aufgefahren.
Ja, das ist was anderes.
Okay, cool.
Wie viele Hektar habt ihr denn generell im
Weingut? Wir haben 17 Hektar. Und machen so 120.000, 130.000 Flaschen jedes Jahr.
Und wie viel dann auf dem Lagen, also auf dem kleinen Kalmit, wie viele Hektar sind das da?
Das sind über 4 Hektar, die wir tatsächlich auf der Kalmit haben. Aber das ist natürlich nicht alles Lagenwein, ist klar.
Ja. Ja, also ihr unterteilt es dann schon nochmal dort selber. Ja,
die Kalmit prägt schon auch die Weine. Ne? Also der Willi hat jetzt den Weißburgunder angesprochen, der Handwerk Weißburgunder, das ist unser Gutswein, der steht komplett auf dem Kalk, also da kommt 70% von der Kalmit.
Okay. Das heißt, Handwerk, habe ich jetzt schon 2. Mal gehört, das ist eine, Also die normale, in Anführungszeichen.
Ja, wir haben relativ früh, es gab ja, oder gibt es auch immer noch dieses Prädikatsystem in Deutschland mit Kabinett, Spätlese, auch im trockenen Bereich. Der Willi hat jetzt gerade was in der Hand, da steht noch Spätlese sogar drauf. Ja.
Spätlese trocken.
Ja, Wahnsinn, genau. Und das war mit der Grund, also das waren ja dann die Weine, wo du dich drum gekümmert hast, also so dein Flaggschiff, ja, und dann kamen die Kunden, haben gesagt, nee, also wir wollen jetzt keinen süßen Wein, wir wollen schon trocken. Aber der ist doch ein bisschen süß. Und wir haben dann relativ früh uns von der Spätlese verabschiedet und haben aber gerade der Riesling im heute würde man sagen Gutsweinbereich, also früher Riesling-Kabinett, das war so ja ein ganz wichtiger Wein, so der Brot- und Butterwein auch in der Gastro. Ja. Und dann haben wir gesagt, Mensch, so ganz einfach nur Riesling-Qualitätswein können wir das nicht nennen. Und so sind wir zu diesem Namen, was wie so ein Brand in unserem Sortiment ist, Handwerk gekommen. Weil ich gesagt habe, das ist so, wie wir das verstehen. Wir machen einen sehr handwerklichen Weinbau. Handwerk ist sehr individuell, aber es ist auch durchaus was du jeden Tag, also auch der polnische Bauarbeiter macht ein Handwerk, ja, oder wo auch immer er herkommt. Und das kannst du jeden Tag einfach auf den Tisch stellen. Und macht Spaß.
Oh, krasse Farbe und riecht auch richtig feierlich, übertrieben.
Ja, wir haben hier 2002 Weißer Burgunder Spätlese trocken.
So honigmäßig ein bisschen.
Calvus Mons.
Genau, was hat es damit auf sich? Das wollte ich gerade noch fragen. Das klingt so nach einem Tal in Herr der Ringe.
Das sieht auch fast so aus, ne? Schau mal. Ja, so
ein bisschen. Ein Wein sieht zu Knechte.
Ja, da haben wir so ein bisschen angefangen, uns mit diesem Thema Herkunft zu befassen. Und das macht vielleicht auch wieder Brügge, Mittelhart und Südpfalz, was wir vorhin hatten. Mhm. Also in der Mittelhart hast du ja wirklich wahnsinnig viele kleine Lagen, gute Lagen, auch im Weinrecht eingetragene Lagen, die man aufs Etikett schreiben darf und die ein Renommee hatten oder haben immer noch, ja klar. Ja. In der Südpfalz ist es einfach so, es wurde viel reine Traubenproduktion gemacht in der Südpfalz, es wurde auch viel Fasswein produziert.
Getraut und verkauft mäßig.
Genau, und da war man froh mit dieser Weinrechtsreform von 71, mit den Großlagen. Da wurde vieles Kleines in eine große Lage zusammengefasst. Aha. Heute ist man quasi gerade wieder dabei, das rückzubauen. Ne? Aber wir hatten im Grunde in Ilbesheim, wir hatten die kleine Kalmit, ja, die gibt es da seit 27 Millionen Jahren, aber die war Ilbesheimer Rittersberg von der Lage her, wenn ich jetzt die Herkunft benennen wollte auf dem Etikett. Mhm. Und Ilbesheimer Rittersberg ist nahezu alles in Ilbesheim, also knapp 400 Hektar. Ja? Und dann haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, wie können wir das benennen, rauslösen,
hervorheben,
dass der Wein halt wirklich von dort kommt, dass der eine Herkunft hat. Und Calvus Mons ist ein entstehungsgeschichtlicher Name, ja, von Kleine Kalmit, also Kahler Berg. Das ist ein junger Kalk, hat auf der Stirnseite Richtung Westen hin, Richtung Pfälzerwald, ganz, ganz wenig Humusauflage. Daher ist es wie so Steppenheide größtenteils. Was
so Monaschee-mäßig.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Monaschee. Monaschee ist nicht einfach irgendeine Weinlage. Es ist die Weinlage. Der Grand Cru. Ein absoluter Gigant der Weißweinwelt. Deswegen war Willi natürlich auch schon dort. Klar. Der Monaschee liegt im Herzen von Burgund. Knapp 8 Hektar teilen sich fast zur Hälfte auf zwischen den benachbarten Gemeinden Pouligny-Monaschee und Chassan-Monaschee. Was es da gibt? Harte Kalkböden, das richtige Klima und komplexe Weine. Bekannt ist die Lage schon seit dem 13. Jahrhundert. Oha. Und das spiegelt sich auch in den Preisen. Naja. Vielleicht bringt ja mein Gast eine mit.
Ich war noch nicht dort.
Ja. Echt?
Ja. Nee.
Okay.
Warst du schon da, Willi?
Ja, sicher.
Sicher.
Ja, als Sommelier sollte schon mal. Also.
So, und das habe ich einfach mal mitgebracht. Wir haben die letzten zwei Wochen, weil relativ viel schlechtes Wetter war, haben wir Raritätenkeller aufgeräumt.
Das war's, was man so schlechte Wetter halt macht.
Und dann dachte ich, das ist ja eigentlich ein ganz guter Spannungsbogen. Das ist tatsächlich der erste Weißburgunder, der erste Lagenweißburgunder. Also da konnte ich einen Weinberg auf der Karlmitten zukaufen. Als Pendant haben wir nachher quasi die Kapelle.
Aber der ist ja auch schon La Chapelle. 21 Jahre alt, das ist ein 2-2, ne?
Also Monarchie versus La Chapelle, so darf man in Frankreich sagen.
Schon krass.
Heißt, das ist ganz arg die Aromatik, die der Wein hat. Das ist für mich so gebrannte Mandel und Lavendel pur. Aber am Gaumen dann überhaupt nicht so üppig, nämlich. Ne? Das ist dann eher steinig, was du hast. Das hat fast so geschmeckt. Oder in eine ähnliche Richtung geht der, was war das für ein Jahrgang? Der 94er oder war das ein 96er Briller Weißburgunder? Mhm. Die Pinot Blanc von Georg, die gehen in eine ähnliche Richtung. Nämlich eine super frische. Ne? Zuerst wirkt das ein bisschen.
Genau, von der Nase her reif, ja. Dieses eher kandierte oder gebrannte, ja. Mandel, ne? Karamellisierte. Aber hinten raus eine wahnsinnig schöne Säure.
Also ich. Für 21 Jahre, also ist voll nice, aber wenn ich jetzt noch denke, dass es auch noch 21 Jahre ist, ist voll krass.
Super. Steht echt sehr gut da, ja.
Und eine geile Farbe auch.
Gute Flaschen erwischt. Wie viel gibt es da noch?
Jetzt noch 5.
Wow, krass, vielen Dank fürs Mitbringen, voll nice.
Naja, gibt es ja noch ein paar. 5 sind ja fast viel.
Und sonst noch was?
Was sagst du selber? Gefällt dir das noch?
Oder? Ja, das gefällt mir sehr gut. Das gefällt mir sehr gut. Also wir haben tatsächlich dann auch so eine Reihe einfach mal aufgemacht, um zu gucken. Also es sind noch auch vermarktbare Mengen, jetzt nicht nur 5 Flaschen von etwas jüngeren Jahrgängen da. Wir hatten das Pech, wir haben vor 6-7 Jahren mal einen Brand gehabt in einem Flaschenlager. Oh, da ist vieles, was ich zurückgelegt habe, einfach ja, kaputt gegangen.
Nicht warm saniert, sondern... War tatsächlich ein unabsichtlicher Brand.
Ja, es war ein unabsichtlicher Brand, genau. Und das sind jetzt aus diesen Jahrgängen natürlich sind da nur noch ganz wenige Restflaschen, die irgendwo anders waren, noch vorhanden. Aber wir haben das jetzt einfach mal nebeneinander gestellt und haben das probiert und haben einfach festgestellt, es ist so eine Linie drin, so eine Handschrift irgendwo drin, jetzt gerade bei diesen Lagengeschichten. Ja, und darum dachte ich, jetzt bringe ich mal das erste mit. Was wir da gemacht haben.
Super. Das ist bestimmt geil, so einen Raritätenkeller aufzuräumen, das macht bestimmt Bock, oder? Da findet man schon die eine oder andere Sache, die nice ist, oder?
Ja, es gibt auch vieles zum Aussortieren. Natürlich wird einfach mal viel hingestellt. Ja. Also es war wirklich so, am Ende hast du die Tür aufgemacht und bist so einen Meter reingekommen und wusstest, unter diesem Haufen Kartons ist irgendwo noch eine Flasche von.
Das kenne ich irgendwo.
Wie weit? 2-2?
2-2 war auch eher etwas kühl. Du merkst es noch auch von der Säure. Ne? Da hat er schon, ich meine, das ist Weißburgunder, das hat BSA gemacht. Jetzt auch mit dem Alter hat es schon noch eine schöne Säure, was auch wirklich diese Üppigkeit, was du in der Aromatik in der Nase hast, so ein bisschen abpufferst. Ja. Aber es ist unheimlich schön gereift. Also ich habe jetzt 3 Weine noch aus 2-2, die haben wir probiert und die sind super gereift.
Wie ist der Betrieb eigentlich aufgestellt, rebsortentechnisch? Weißburgunder dominiert oder?
Im Grunde Riesling und die Burgundersorten, das dominiert. Das gibt sich. Also die wichtigste Einzelrebsorte ist tatsächlich Riesling.
Okay. Ja.
Wir haben schon immer viel Grauburgunder tatsächlich. Also meine Oma war ein großer Ruhländer-Fan. Mm. Also so richtig schmalzig. Bissel Botrytis, bissel Restsüße.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Ruhländer. Yo, 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 Rapid Fire Wörterbuch. Es geht direkt weiter mit dem nächsten Eintrag. Und zwar zum Thema Ruhländer. Noch nie gehört? Ich nicht. Aber ihr vielleicht doch. Und zwar unter dem Namen Pinot Grigio oder Grauburgunder. Okay, habe ich doch schon gehört. Von der Rebsorte ist Svens Oma ein Fan, viele andere auch und ebenso viele nicht. Zum Beispiel Willi. Davon habe ich euch aber schon in Folge 40 mit Hendrik Thoma zum Thema Grauburgunder erzählt. Also, check it out.
Aber daher,
also, was habe ich noch nie probiert? Grauburgunder mit Botrytis, Restius.
Ja, wurde früher viel gemacht. Gut, dass der Grauburgunder Botrytis kriegt, wenn du, ich sage jetzt mal, von der Weinbergsarbeit es nicht gut im Griff hast. Das ist jetzt keine große Kunst. Das sind ja schon recht dichte, enge Trauben.
Oh,
ja. Und ja, da musst du schon eine gute Arbeit machen, dass du das gesund wirklich schön auch reif kriegst. Und früher hat man das halt dann ja wirklich lange am Stock gelassen. Dadurch kam die Botrytis und du hast mit so ein bisschen Restsüße noch gearbeitet. Ja, und daher haben wir viele alte Grauburgunder-Weinberge auch. Also das spielt bei uns schon immer eine große Rolle. Also ist ja, Grauburgunder ist ja immer so ein bisschen auch, ja, im Verruf, ja. Aber wir haben es schon lange dabei, ja, und ich bin auch.
Willi versucht eigentlich eigenhändig diese Rebsorte zu zerstören. Ja. Schon,
nein! Dazu ist die Weinwirtschaft ja zu wichtig. Aber schmecken tut man tatsächlich selten einer.
Ja.
Ich habe jetzt mal probiert, auf der letzten gegebenen Salbei, die haben irgendwie einen recht guten abgeliefert. Vom Schneidmann habe ich jetzt mal was probiert, was mir geschmeckt hat. Aber sonst tue ich mir eigentlich immer. Also es passiert schon manchmal, dass was dabei ist, ne? Aber es ist dann doch immer Grauburgunder, irgendwie immer erkenntlich, also mir persönlich zu schmelzig.
Ja, muss es gar nicht sein.
Ja, ne? Vielleicht.
Also ist vielleicht auch einfach dieser Typ, oftmals auch, wenn er zu reif gemacht wird oder wenn er im Basisbereich dann vielleicht wirklich zu schmelzig gemacht wird, zu trinkig gemacht wird, kommt es natürlich rüber, weil im Vergleich zum Weißburgunder hat er halt natürlich so ein bisschen mehr Fülle, mehr natürlichen Schmalz, ne, ja, sozusagen. Da musst du schon aufpassen, dass der auch irgendwo vertikal bleibt, ja, sofern es möglich ist.
Ich finde das sehr lecker.
Das ja, super. Ich auch. Merke ich gerade.
Es ist trinkbar, sehr gut sogar.
Mega. Machen wir jetzt den Quarzit oder die Kapelle als Gegenstück?
Ja, ich meine, Quarzit sind wir eher so ein bisschen im Reifethema drin. Das ist 2,5. Ja, oder wir machen jetzt halt parallel direkt das junge Pendant sozusagen.
Seit wann gibt es das so in der Ausführung, Kapelle?
Also Kapelle ist ja im Grunde, es gab Calvus Mons, nach Calvus Mons kam Kalmit. Also Kalmit haben wir am Ort mit verschiedenen Winzern 2009 oder 12 als Einzellage eintragen lassen, ja, in die Weinbergsrolle, wieder aus diesem Rittersberg herausgelöst. Und Kapelle gibt's, du hast jetzt glaube ich 19.
Jawohl, 19.
Genau, das ist eigentlich der erste Jahrgang Kapelle. Also da haben wir nochmal so ein bisschen in Anführungsstrichen dran gefeilt. Wahnsinnig viel ist nicht passiert. Wir haben uns einfach entschieden, das nochmal länger im Fass zu lassen. Also ab 2019 sind die Kapelle-Sachen anderthalb Jahre im Fass, also kommen deutlich später in Verkauf, wie das zuvor war. Was auch nochmal so ein bisschen mehr Ruhe und mehr Tiefe reinbringt, finde ich. Aber im Grunde sind es die gleichen Weinberge, es ist bis auf den längeren Ausbau im Fass, ist es die gleiche Machart wie das, was zuvor Kalmit war.
Also ist zur Vergärung auch schon alles im Holz?
Ja, genau. Das wird, es kriegt eine lange Standzeit, es hat auch immer so ein bisschen eine Tanninstruktur drin, also jetzt natürlich nicht wie die zwei Est Naturals, aber das hat eine Standzeit von 24 Stunden und ist sehr lange auf der Presse, dann geht es im Grunde zur Vergärung direkt ins Holz von der Presse und bleibt dann anderthalb Jahre auf der Hefe.
Okay, was ist hier auf dem Etikett steht? Der nächtliche Kaltluftabfluss des Pfälzer Waldes sorgt für die typische Spannung. Was ist ein Kaltluftabfluss?
Du hast quasi, wenn du einen Wald hast, ne, wenn du abends in den Wald reingehst, ja, oftmals ist ja im Wald auch mehr Wasser, ja, du hast eine andere Topografie, wird es kühler. Ja, klar, auch der Boden ist ja kühler, weil er den ganzen Tag beschattet ist. Und Ilbesheim ist ungefähr 2 Kilometer östlich vom Pfälzer Wald, Richtung Rhein belegen. Und wir liegen relativ tief und haben einige Bachtäler, die so auf den Ort quasi zulaufen. Ja. Ja. Und du merkst es richtig, wenn du im Sommer abends mit dem Fahrrad oder mit dem Auto, wie auch immer, wenn du Ilvesheim reinkommst, dann wird es kühl. Ja. Die Kalmit an sich, dieses Kalkriff, es hat eine komplette Südseite auf der einen Seite, es hat so ein bisschen eine Südwestseite, hat aber auch eine Nordseite. Und gerade die Südseite, da stehen jetzt diese, der Wein oder diese beiden Weine, ist der gleiche Weinberg nach wie vor. Das ist schon sehr warm über Tag, ne? Aber nachts kommt einfach dieses Kalte aus dem Pfälzerwald. Und das bringt so ein bisschen auch die Spannung rein.
Klingt nach einer natürlichen Klimaanlage, finde ich gut.
Ja, schon so ein bisschen.
Das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen spannungsgeladener als das vorige. Und
gut, ist ja auch einiges jünger, ne?
Das ist schon klar, ja,
viel aber, jünger, finde, aber natürlich, ich meine, die Idee, das ist das, was ich auch so ein bisschen zeigen wollte. Die Idee ist immer noch irgendwo die gleiche, aber das heißt ja nicht, dass wir alles 100% gleich machen. Also du drehst ja schon, du lernst ja von Jahrgang zu Jahrgang. Ja, also sicher, du präzisierst es und machst weiter. Genau, du kennst, also das war ja die erste Ernte, die ich in dem Weinberg gemacht habe. Ne? Du lernst den Weinberg kennen. Wir haben damals hier noch nicht biodünn gearbeitet. Also wir haben 2005 das erste Jahr biodünn gearbeitet. Ne? Also von dem her, das sind schon einfach viele Sachen, die da noch oben drauf gepackt werden.
Was war das, was dich da so früh dahin bewegt hat, biodünn zu sein? So ein paar Tipps von den anderen? Oder warst du generell der Typ, der gesagt hat, okay, wir müssen irgendwie nachhaltig arbeiten als die anderen?
Das Nachhaltige war damals gar nicht unbedingt das Thema. Das Thema war wirklich irgendwo die Qualität. Ja, also wir haben das so im Wein, habe ich ja schon gesagt, angefangen zu überlegen, wie wurde das früher gemacht. Wir haben angefangen mit Kompost zu arbeiten, als ich ins Weingut gekommen bin. Also selbst habe ich, glaube ich, ein Jahr Mineraldüngung gemacht. Dann haben wir angefangen mit Stallmist zu arbeiten. Also ich wollte das umstellen. Das Ziel war nicht Bio oder Biodünn zu machen. Und dann wollten wir Kompost produzieren, weil der Stallmist ja ähnlich wie ein Dünger wirkt. Der hat relativ direkt verfügbare Nährstoffe. Du brauchst Wasser dafür, ja. Mhm. Also das heißt, wir wollten im Grunde mehr auf diesen Bodenaufbau gehen, ja, dieses ganze Bodensystem verbessern, Wasserhaltekraft, Mikroorganismen dort reinbringen, Krümelstruktur, mehr Dauerhumus. Und dann haben wir probiert, tatsächlich Kompost zu machen. Das ist unheimlich schwer. Und da habe ich dann einfach angefangen, viele Leute zu fragen, zu kontaktieren und bin irgendwann bei jemandem gelandet. Das war ein biologisch-dynamisch wirtschaftender Bauer. Und der hat gesagt, ich schicke dir jetzt was und das probierst du aus. Und das waren halt die biologisch-dynamischen Präparate und das haben wir in dem Kompost ausprobiert. Und das war für mich einfach nur ein Sehen, wow. Also wir haben einen Haufen mit, einen Haufen ohne gemacht. Das ist ein Riesenunterschied.
Und wie unterscheidet sich das als auf den ersten Blick oder was merkt man zuerst?
Du hattest viel mehr Leben drin, ja. Du hattest einen ganz anderen Geruch, ja. Das hat eine ganz andere Struktur bekommen. Also es war ein ganz anderer Umsetzungsprozess, ja. Ach. Und natürlich wusste ich, dass es da irgendwelche Spinner gibt, die irgendwie, ja, Hörner vergraben bei Vollmond oder was man sich nicht alles so vorstellt. Und vielleicht hat man da auch so ein bisschen drüber geschmunzelt, aber es war für mich einfach zu sehen, wow, da ist ein wahnsinniger Unterschied. Und das hat mich mitgenommen und das war dann tatsächlich, da sehen wir Kopf vor in diese Wirtschaftsweise rein.
Also der hat dir dann Kompost geschickt von sich schon?
Das sind verschiedene Kräuterpräparate, die da eingesetzt, eingeimpft werden sozusagen. Das Material war von uns. Ja. Und ich habe dann einfach auf dem Grundstück zwei Mieten gemacht. Eine so, wie wir es in Anführungsstrichen immer gemacht haben und eine mit diesen Präparaten. Und ja.
Und wie lange hat es dann gedauert, bis das so komplett biodünn war? Weil ich meine, was hast du, 17 Hektar? Das dauert ja bestimmt ein bisschen, oder?
Ja, also ich habe so Sachen immer komplett gemacht. Also so wie ich in den Betrieb gekommen bin und habe einfach auch die Weine anders gemacht. Meine ersten Kontakte dann zu Biowinzern aus der Region waren 2-3. Also tatsächlich der 2-2 ist auch noch konventionell mit Pflanzenschutz behandelt. Die Idee oder der Gedanke war halt einfach, wir wollen mehr mit Spontangärung arbeiten, nicht nur bei der Spitze, und wir versuchen einfach auch den Pflanzenschutz dann dementsprechend anzupassen. Und er hat gesagt, ja, probier es doch mal aus. Ja. Probier mal, nimm mal einen Hektar und probier es aus. Das habe ich nie gemacht. Also ich habe das eigentlich bei nichts gemacht. Entweder habe ich ein Gefühl dabei, dass das funktioniert, dass ich das gerne will, dass ich mich damit wohlfühle, und dann mache ich das, dann ziehe ich das auch durch. Ja, und so haben wir das immer gehandhabt. Ja, wenn es nicht klappt, dann hast du einen Fehler gemacht. Also wir machen ja auch heute noch Fehler. Man macht ständig Fehler.
Ja, wenn du dann weißt, du Wunderkopf hast mit 17 Gramm Restzucker oder 27, dann
so ist es.
Hättest du das dementsprechend geärgert wahrscheinlich. Ne?
So ist es. Genau. Ja.
Ja, gut, Glück gehabt dann.
Kapelle.
Das ist top.
Schöne Glocken.
Ja, ich finde das. Ich finde das schon lang sehr gut. Mag das unglaublich gern.
Wie alt warst du denn?
Das ist nämlich nicht so künstlich aufgesetzt mit irgendeiner komischen, ich sage es ja immer, Reduktion oder so irgendwie, sondern das ist, finde ich, auch sehr gut als Weißburgunder oder Burgunder erkennbar. Ich meine, das kann jetzt nicht viel sein. Das kann Chardonnay sein, Grüner Veltliner oder Weißburgunder. Wenn du das blind angehen würdest, dann schmeckt es, glaube ich, schon, dass es vom Kalk kommt. Das kannst du auch schmecken. Und du hast die Säure und den Zug. Also das ist wirklich sehr, sehr typischer, unglaublich guter Wein. Super Beispiel für das, was sein soll, finde ich.
Wie alt warst du denn, als du, also 2002 hast du angefangen auf Bio dann umzustellen, 2003?
Nee, 2005. Wir haben 2003 das erste Jahr ökologisch Pflanzenschutz gemacht und 2005, das ist jetzt dann auch der nächste Wein, mhm, ne, haben wir tatsächlich angefangen, dann auf Biodünn umzustellen.
Und da warst du Mitte 20, Anfang 20 sowas?
25.
Krass. Das heißt, seitdem nur noch Biodünn, hast du nie wieder anders gearbeitet, oder? Nee.
Krass. Ist für mich, du der Report dazu beigetragen oder du das zum Report irgendwie?
So. Nee, ich glaube, es ist parallel gelaufen. Tatsächlich war Repols da noch nicht biodünn, meine ich. Oder in dieser Zeit dann, wo das auch gekommen ist. Wir haben das tatsächlich gemeinsam gemacht mit dem Peter Jakob Kühn. Ja, also das war, ich habe in der Pfalz da keinen Partner damals so direkt gehabt. Ja, ja. Und wir wiederum haben uns kennengelernt über Martin Kössler, über die Hausmesse, die es dort gibt. Ja, wir waren einfach ein paar Jahre nebeneinander gestanden und haben uns schon immer gut verstanden. Nice. Und haben dann irgendwann gemerkt, Mensch, wir sind genau am gleichen Punkt. Ja, also wir sind genau da. Und wir haben ganz lange Jahre wirklich gemeinsam die Weine, die Präparate produziert, dieses auch wirklich ausbildungstechnisch, also dass wir haben Termine gemacht mit ja, mit verschiedenen Lehrern, kann man sagen, aus dieser Szene, um da einfach mal reinzukommen und es zu verstehen. Also das eine ist ja natürlich, du kannst vom Rezept her irgendwas anwenden und das ist ja auch, das liegt ja in unserem Naturell irgendwo. Also das war auch das, wo ich mich wirklich von Anfang an total gedreht habe und habe gesagt, wann muss ich wie was, ja. Und aber wir hatten das Glück und hatten gute Menschen um uns herum, und das ist, glaube ich, auch die Stärke dieser Wirtschaftsweise, die uns versucht haben, so ein bisschen den Hintergrund nahe zu bringen, dass du dann auch individuell reagieren kannst. Also das sind einfach so Werkzeuge, ja, wo du dann einfach sagst, ja, wenn ich jetzt die Bedingungen habe, habe ich dann Hilfsmittel, meine Reben zu unterstützen, meine Trauben besser zu machen, wie auch immer. Ja.
Das ist aber, glaube ich, auch so ein Generationsding, oder? Dass so die jetzige Generation, also wie wir sind nicht ganz gleich alt, aber vielleicht die gleiche Generation, dass man sich da schon eher unterstützend trifft. Vielleicht war die vorige noch ein bisschen mehr bedacht auf...
Ja, wobei, du musst ja sehen, das war der Peter Jakob, ne? Das war jetzt nicht der Peter Bernhard. Also der Peter Jakob...
Ach so,
das war
okay,
ja. Der Peter Jakob ist ja eigentlich die Generation meines Vaters.
Ja, das stimmt.
Ja. Ja? Und das war schon, ja, das war schon wahnsinnig gut. Also es war wie so eine Art Seelenverwandtschaft, kann man fast schon sagen. Also wir haben da schon ganz, was dieses Thema anging, ganz häufig telefoniert. Und weil es ist ja nun mal eine gewisse Distanz dazwischen. Und gesagt, was machen wir jetzt? Wie sieht's aus? Wie siehst du das? Und war schon eine intensive Zeit, ja.
So ein Austausch ist ja bestimmt auch voll wichtig.
Oder? Und natürlich, da gebe ich dir absolut recht. Also grundsätzlich ist das schon ein Ding unserer heutigen Generation. Also ich glaube, so für den Peter Jakob, das war vielleicht so, dass das gerade so aufgekommen ist. Man muss sagen, er war ja auch schon jemand, der wirklich guten Wein gemacht hat. Und das hat ja auch vieles ausgemacht. Das sind ja oftmals auch Menschen, die dann über den Tellerrand drüber raus gucken und auch sich über den Tellerrand drüber hinaus austauschen. Das ist ja total wichtig. Ein ganz großer Qualitätsfaktor, finde ich.
Stört es einem, wie soll ich die Frage jetzt richtig stellen? Na, stört es einem, wenn man weiß, dass man mit seinem Weinstil wahrscheinlich niemals ein Verkostungssieger werden wird? Und das spricht jetzt nicht gegen die Qualität.
Ich weiß genau, was du meinst. Das hat mich mit Sicherheit relativ lange umgetrieben. Ja, also wir haben ja wirklich, ich habe das erzählt, wie wir das gemacht haben mit Riesling und BSA und Holz und Dolala. Wir haben ja jetzt im Grunde auch alle Weine als Landwein abgefüllt. Es gibt bei uns keinen Qualitätswein mehr. Ja, also es ist einerseits ist es die Geschichte, dass jetzt so ein Wein wie die Kapelle mittlerweile auch unfiltriert ist. Ich meine, der ist jetzt klar, wir können durchgucken. Kommt aber auch immer mal vor, das ist ja was Natürliches. Das ist ja ganz unterschiedlich. Das kann sein, dass jetzt der 22er Jahrgang sich vielleicht einfach nicht so gut klärt. Ja? Und dann ist er nicht klar. Mhm. Und dann hast du da tatsächlich auch vielleicht Probleme, deine Qualitätsweinprüfung zu bekommen, weil dazu muss ein Wein nun mal klar sein. Und das andere ist, dass wir ja auch die Gutsweine dann, das kam zwar später, aber bei uns ist alles im Grunde spontan vergoren. Ich meine, du hast jetzt vorhin den Weißburgunder angesprochen. Ich glaube, das ist was eine gewisse Masse anspricht, aber das ist jetzt nicht der primär fruchtige, dropsige Weißburgunder. Wenn du natürlich aber in der Anstellung bei der Qualitätsweinprüfung gleich im Frühjahr, wenn die Frucht besonders hervorsticht noch, also je näher du an der Vergärung bist, je mehr hast du diese Fruchtaromen, die ja sehr stark von der Gärung herrühren. Wenn du da einen Wein anstellst, der das nicht hat, dann bist du im Grunde der Apfel zwischen den Gummibärchen. Ja, und das ist halt oftmals ein Problem. Und wir haben dann 2019, also mit dem 18er Jahrgang, für uns entschieden, wir machen das nur noch als Landwein. Also wir stellen da nicht mehr an.
Alle Weine? Nee.
Alle Weine komplett.
Alle.
Ist bei eurem Publikum wahrscheinlich auch ziemlich egal, oder?
Ist relativ egal, ja.
Du machst auch die Lagerwein, das ist auch ist alles.
Ja, okay. Kapelle müsste ja oder würde als Lage heißen Ilbesheimer Kalmit. Ja? Ja. Das heißt nur Kapelle, weil ganz oben drauf, du kannst glaube ich auf dem Kalbusmund
sehen. Ich vermute, da ist eine Kapelle.
Ja, da ist eine kleine weiße Kapelle drauf. Ja?
Und, Curly, du bist
rein. Aber das ist halt unsere Verortung damit.
Was ich gerade noch fragen wollte, meint ihr, irgendwann ändert sich das, dass der Wein nicht klar sein muss, um da durchzukommen? Oder meint ihr, das bleibt für immer so? Oder meint ihr, wenn ihr dann irgendwann in dieser Kommission seid, dann sagt ihr so, ja, okay, jetzt, wir nehmen auch trübe Weine. Meint ihr, das liegt an der Generation noch oder liegt es einfach an irgendwas anderem?
Also ich persönlich finde es gar nicht wichtig. Ja, also ich glaube, mit jeder Regelung, ja, schließt du irgendwo irgendwas auch wieder aus, ja, ja. Und so eine Verkostung, ob das jetzt eine Prüfnummer ist oder ob das tatsächlich ein Wettbewerb ist, was du angesprochen hast, das ist ja immer subjektiv, ja, und das ist halt, ist die Frage, braucht man es? Also ich habe jetzt wirklich die Erfahrung gemacht, es hat niemanden gejuckt. Es hat wirklich niemanden gejuckt und
oder meint ihr, das stirbt irgendwann vielleicht sogar ja, ganz
nein,
aus?
Nein, das glaube ich auch nicht.
Ich finde es zum einen, bin ich bei dir, also ich glaube, wenn du so, das sagt ja unser Freund von Odinstal auch, der Andreas Schumann,
Shoutout.
Der hat ja auch sein Publikum, ja, und die Weingüter, ja. Oder gut Aggau, das hat ja auch ihr Publikum und die Weine sind sowieso ratzifatzi weg. Aber wenn ich zum Beispiel denke an die zwei Stories, die wir mit Roland Wehlich hatten, wenn der dann sagt, Wein ist Kultur und bei Wein geht es um Herkunft. Eine
Herkunft. Und, das hat er, glaube ich, ein, zwei Mal gesagt.
Und du darfst das nicht mehr draufschreiben, aus dem Grund, dass eine komische Kommission deinen Wein nicht durch die Prüfnummer schickt, dann ist das schon irgendwie eine Gemeinheit, finde ich. Weil irgendwie hat es schon was mit Herkunft zu tun. Das fände ich auch wichtig, dass das draufstehen dürfte. Ob es dann Qualitätswein ist oder nicht, ist mir Brause. Aber dass zumindest Burgenland oder in dem Fall Karl-Mitz-Südpfalz oder was immer du da drauf kritzeln willst, dass es mit Herkunft verbindet draufstehen darf, sollte eigentlich schon der Fall sein. Weil da kenne ich tausend andere, brauchen wir jetzt auch mal eh schon tausendmal erwähnt, Aroma-Hefe-Beispiele, die viel weniger nach Herkunft oder irgendwas schmecken, sondern einfach nur alle nach Sauvignon oder eben Scheiße, wo dann ganz genau alles draufsteht und Bingo-Bongo-Qualitätsweine in irgendeinem komischen Aldi stehen, da kriege ich schon die Krise dann immer.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, das stimmt schon. Das ist wirklich so ein Wehmutstropfen, wo du sagst, ey, eigentlich kommt es daher. Ich meine, das ist ja der Kunstgriff Kapelle dann am Ende.
Ja.
Ja, weil wir versucht haben, da so ein bisschen den Stempel Herkunft zu spielen. Ja. Aber auf der anderen Seite darf man das, glaube ich, also das ist so ein bisschen nerdiges Thema, ja, in dieser Weinszene drinne, ja, das ist für uns total wichtig, ja, und es gibt auch einen Kreis, wo es wichtig ist, aber jetzt, selbst wenn es beim Liner jetzt nicht draufstehen würde, wir haben nur die Kapelle oder die kleine Kalmit als Lage, ja, dann wüssten es die, für die es wichtig ist, wahrscheinlich irgendwann auch, dass das der Lagenwein ist. Also da gibt es Möglichkeiten der Kommunikation. Aber grundsätzlich stimmt es schon, da gebe ich dir oder auch dem Roland dann recht, es ist schon eigentlich total ärgerlich, wenn du das runter reduzierst, die Einflüsse von außen, so weit wie es geht, und wenn du das versuchst umzusetzen, so pur wie es geht, dass eigentlich genau dann die Herkunft nicht draufstehen darf.
Ja.
Ja. Aber das ist so. Ich meine, es gibt ja so viele Dinge, wo wir entweder gegen Windmühlen kämpfen können oder wo wir unseren eigenen Weg finden, damit umzugehen.
Obwohl es, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber glaubst du, ist dieses große Gewächs jetzt, also desto kleiner die Herkunft, desto höher die Qualität eigentlich, glaubst du, ist das irgendwie ein Problem, wenn dann die Qualität nicht mehr so richtig gegeben ist? Weil ich habe das vorher immer super verstanden mit dem ganzen VDP, also du bist jetzt noch nicht dabei, aber nur um die Diskussion kurz anzureißen, war mir immer im Klaren natürlich, was das bedeutet, an Wein jetzt zum Beispiel aus der Lage, ich nenne jetzt keine Lage, aus einer GG-Lage, und natürlich ist es nicht wichtig, dass die 13,5 Volumensprozent hat, dass nicht unbedingt der Spät- bis Auslese trocken ist und so weiter. Aber mir passiert es heute häufig, weil dieser Terroir-Gedanke so im Vordergrund ist, dass ich dann manchmal GGs verkoste, wo ich mir denke, ist das jetzt gutes Ortswein oder doch großes Gewächs?
Ja, das kommt vielleicht aber auch daher, ich meine, wir hatten jetzt bei dem 2-2er Calvus Mons, das wäre ja eigentlich unser GG, haben wir auch Spätlese trocken draufstehen. Mhm. Ja, das ist ja immer wieder eine Interpretationssache am Ende. Ja, also ich sehe das so ein bisschen freier. Was spricht denn dagegen, wenn jetzt ein Winzer sagt, ey, aus meiner besten Lage hole ich den Riesling, weil ich der Meinung bin, dass das meine Lage, mein Weinmachen am besten interpretiert, immer mit 11,5 Volumenprozent. Ja. Aber wir kommen ja nicht nur von dieser Herkunftsseite, sondern wir haben immer noch im Hinterkopf dieses Prädikatssystem, ja, wo die Öxle, ja, also ja, der sicher. Zuckergehalt im Vordergrund steht, ja, und daher findet es jetzt auch gerade irgendwo beim GG so ein bisschen zusammen, Mhm. Ja, und du hast tendenziell, hast du eher so ein bisschen die, bei den meisten Weingütern, nicht bei allen, die dickeren als GG.
Ja. Genau, ja.
Ja. Und vielleicht assoziierst du dann automatisch auch bei GG, das muss dann schon dick konzentriert, wie auch immer sein. Aber die Frage ist, ist das immer die beste Lage,
Lageninterpretation? Ja, ich meine jetzt gar nicht auf Dicker, aber schon auf Komplexität so ein bisschen. Ja. Also GG muss für mich schon nicht mehr Alkohol oder was haben, aber es muss mehr können als ein Ortswein zum Beispiel.
Ja, würdet ihr da jetzt heute was anderes draufschreiben, wie Spätlese trocken? Was würdet ihr heute draufschreiben?
Ja, Landwein natürlich.
Einfach Landwein.
Ja, klar. Also, guck doch.
Steht doch
auf da. Der Kapelle steht Landwein drauf.
Ja, das stimmt.
Der Quarzit ist übrigens hervorragend.
Das ist mega. Also oder? Ich habe noch nicht getrunken, das aber die Nase so ist so Wahnsinn.
Eine elegante, leichte Alterungsnoten, aber trotzdem ist das wow, richtig revitalisierend am Gaumen.
Vitalisierend, ja. Das ist weiterleisig.
Hat fast so eine leichte, aber nicht grüne, aber feine Gemüsenoten. Kommt schon wieder was zum Essen.
Ich hoffe es.
Ja, hat tatsächlich
in der so Presidential Suite.
Was Grünes, ne? Ja.
Aber
sehr gut.
Ja, Peter Jakob Kühn ist ja gerade jetzt so, oder weil ich das richtig gehört habe, oder in Streets ist es schon ganz schön angesagt gerade, oder? Peter Jakob Kühn, oder erzählt?
Oh, wir trinken es immer gerne. Ich weiß nicht, ob angesagt das richtige Wort ist. Luigi ist gerade aufgeheizt, nicht angesagt.
Oh, wow.
Boah, jetzt kommt ja noch eine Runde Petit Four sogar. Von Monsieur Pierre mal wieder.
Danke dir.
Das ist ja hervorragend. Danke, Pierre. Es gibt mal wieder Kleinigkeiten. Ja, was ist denn das alles? Kleine Sandwiches, ein bisschen Obst. Das ist jetzt wieder so ein bisschen der Apfel zwischen den Gummibärchen.
Mmh. Unfassbar.
Dankeschön.
Wir werden hier wirklich wie die Präsis behandelt in der Präsis-Suite.
Also mir geht's gerade wie die Made im Speck.
Da kann man noch nichts sagen. Außer danke.
Mega, vielen Dank.
Vielen Dank.
Merci, Monsieur Pierre.
Ah, merci beaucoup.
Ja, aus dem können wir einen richtigen Superstar machen, glaube ich. Aber immer so einer, der kommt und wieder geht und was bringt. Perfekt.
Okay.
Nein, zumal, aber was? Das ist ja echt lustig, echt super. Geil.
Ist auch gut. Das haben wir nicht, also ich wollte mal kurz eine Story machen.
So, aber wir waren jetzt bei Kühn und ich wollte ansprechen. Ich glaube nicht, dass das angesagt ist. Das ist nämlich nicht dieser klassische Instagram-Wein, gleich wenig wie deiner.
Ja.
Deswegen habe ich vorher das gemeint, du wirst nie ein Verkostungssieger sein, weil das sind keine vordergründigen Weine. Das sind leise, wie die Menschen dahinter, leise, elegante Vertreter, die unglaublich gut reifen können. Ich habe noch nie einen schlechten reifen Kühn getrunken, außer er hat einen Kork gehabt oder so. Aber ich habe einen Kühn auch noch nie gesehen, unter die, bei jeder Riesling-Verkostung unter die Top. So, also
ich habe das so letztens getrunken und gepostet und mir haben übertrieben viele Leute geschrieben, boah, krass, Peter Jakob Kühn. Deshalb habe ich es gesagt.
Dann ist das vielleicht eine andere Bubble in der Ebene. Bei mir sind immer nur die gleichen vier
Deutschen Menschen in der
Timeline. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube schon, also dass das ist, sind keine vordergründigen Weine.
Nee, ist so, ist absolut so. Obwohl auch das Weingut ja einen wahnsinnig großen Stilwandel durchgemacht hat. Mhm. Also wie gesagt, ich bin da 2003, 2004 mit dem Peter Jakob so ein bisschen enger zusammengerückt. Und der Peter Bernhard macht das nochmal auf noch mal eine leisere Art. Also das, was wir jetzt im Glas haben, das war tatsächlich in seiner Jugend, würde ich sagen, eher laut. Also so kenne ich sie schon. Also das war schon, dass das auch diskutiert war, ja, was der Kühn jetzt da zum Teil auch macht. Ja, also es war wahnsinnig gut, outstanding, aber das war halt auch immer eine Spur. Er ist ein Leiser, aber mit dem Wein hat er durchaus verstanden, auch zu provozieren. Mhm. Ja, und das war aber wirklich die Jugend. Also wenn du den Wein doch jetzt im Glas hast, das super. Ist mega. Das ist so ruhig, das ist so fein.
Und vor allem ist hier einer frisch. Der kleineren Qualitäten.
Ja, genau. Wir trinken jetzt nicht oben.
Das ist jetzt mit 18 Jahren Reife, ja. Ne? Das ist 2005 gerade 10. Ja. Wow, das ist schon echt stark.
Ja.
Sehr gut.
Guck an den Wein.
Was suchst du?
Ich suche diesen Wein, den ich von dem
getrunken habe. Achso, in deiner Timeline.
Aber oder? Ich kann das voll und ganz mit den Menschen, was du sagst, das teile ich absolut. Also das ist wirklich so. Du kannst wirklich so ein bisschen die Menschen, die das gemacht haben.
Also habe ich oft, nicht? So wie, ja. So wie der Luigi ein bisschen aussieht wie Curly und alle sagen, dass mein Dackel angeblich auch so gut zu mir passt, so wie du das Herrchen immer mit dem Hund identifizieren kannst. Ich glaube, ich kann so die Weine auch so vom Geschmack und vom Charakter, wenn das ehrlich gemacht ist, immer so ein bisschen mit dem Macher identifizieren. Ja. Habe ich schon das Gefühl, das ist echt cool. Das ist cool. Geil. Hast du denn noch ein, zwei Fragen für uns dabei?
Ach, die Fragen.
Hast du im Zug was überlegt? Oder hat da der Holger was eingesagt?
Ach Gott, ich habe nicht geschlafen im Zug.
Echt, ne? Wie ist es eigentlich gegangen?
Perfekt.
Ja,
perfekt. Ja, wirklich.
Wie machst du das? Ist das perfekt?
Ja, also ich habe wirklich lange Zeit für die Bahn meine Hand ins Feuer gelegt. Das hat immer relativ gut funktioniert, aber die letzten Male war richtig, richtig schlecht. Aber diesmal war es gut. Also ich hatte, glaube ich, 2 Minuten, 3 Minuten Verspätung, sowas. Mehr nicht.
Krass.
Also ich ist immer ein Auf und Ab, man muss echt Glück haben. Halt.
Ich bin vorgestern heimgekommen aus Neustadt, ne, zum Sommer Summit. Und habe zu Ludan tatsächlich gesagt, so nachhaltig und oft praktisch, wie das ist mit der Bahnfahrt, ich glaube, ich überlege mir jetzt wieder alles zu fliegen, was geht.
Ja, ja.
Weil es ist einfach, du bist echt besser, vor noch deppert BER, der eh schon scheiße ist, der Flughafen. Aber dann fliegst nach Frankfurt und dann von Frankfurt nach Neustadt. Du bist ganz ehrlich,
mit umsteigen.
Du kannst 17 Mal umsteigen, bist besser dran. Also mir ist jetzt echt ein paar Mal hintereinander, dass du von Neustadt nach Berlin und umgekehrt zwischen 7,5 und 9 Stunden unterwegs bist. Ich meine, sorry, das gibt's ja.
Aber wenn du fliegst, bist du ja locker auch 6 unterwegs.
Na.
Okay, machen wir dann. Nächstes Mal fliege ich und du fährst Zug und dann gucken wir, wer früher da
ist. Wir werden wahrscheinlich keine gleichen...
Du musst nur was Gutes zum Trinken
dabei haben. Keine gleichen Slots finden. Ja, das kann sein vielleicht.
Also. Ja, siehst du.
Aber das war echt irgendwie uncool, ne? Ja. Ist nicht mehr meins.
Das ist schon, macht Spaß, ne?
Boah, das wäre richtig gut, ja.
Der weigert sich ja zu kommen, Peter Bernhard. Ein ruhiger halt.
Ich habe ja auch, wie du sagst, 7 Anläufe gebraucht.
Na, wir haben schon öfter telefoniert, oder? Na, aber irgendwann hat es mal so nicht gepasst. Und dann so
öfter
nicht.
Als 7, Digga.
Also ich würde sagen, das war der 2. Anlauf. Und der 1. da hast du gekniffen.
Jetzt kommt raus.
Ja. Nee, wir hatten ein paar Gespräche und der Holger hat dann auch mal probiert und so.
Alles gut.
Ja, alles, ich finde da. Vor allem ist heute gut. Du hast ja wirklich den Monster-Slot hier mit der Präsidentenfeder.
Ja, mega.
Das ist echt standesgemäß.
Das war wirklich,
ich bin neugierig. Für die Südpfälzer schon, würde ich sagen.
Ja, ja, klar. Ja.
Für die Südpfälzer Bauern die Präsidenten-Suite.
Da wird hier auf jeden Fall einiges aufgefahren. Der Landwein wird nur in der Präsi-Suite gegönnt, auf jeden Fall.
Genau.
Ja, so ist
das. Der ist gut.
Nee, aber es ist echt eine geile Diversität, die wir hier an den Weinen haben. Finde ich geil. Wir hatten auch schon länger keinen Naturregenwein mehr überhaupt am Start, oder? Schon länger, ich will die.
Das kann sein, ne?
Ja.
Wirklich.
Es ist so.
Okay, danke. Danke, Herr Körle. Ich frage mich nur, das ist eine spannende Geschichte, so mit dem Weißburgunder. Man könnte ja tatsächlich mal wieder irgendwie, wir hatten das mal vor einigen Jahren in der Cordoba, haben wir mal organisiert, eine Weißburgunderverkostung. Weil Weißburgunder ja immer so im Schatten des Chardonnay irgendwie unterwegs ist. Dann ist es auch in Deutschland sehr häufig immer der entschärfte Riesling, wie ich das nenne. Also immer so tropsig, Edelstahltank vergoren und dann so mit halt ein bisschen weniger Säure als der Riesling für die Einsteiger. Aber dass du wirklich so ein Profil herausarbeitest bei Weißburgunder, da gibt es nicht so viele Produzenten. Und in Österreich ist es fast das Gleiche. Und alle guten oder wachsen eigentlich fast auf Kalk. Das wäre irgendwie wieder mal eine spannende Spannende Geschichte, muss ich sagen.
Nur zu.
Könnte man mal wieder organisieren. So fünf Deutsche, fünf Österreicher. Nicht gegeneinander, miteinander.
Ja, wär miteinander trinken.
Genau, Freundschaft.
Ja. Genau. Weißburgunder über alles. Könnte man mal schauen, ob man da was zusammenbringen. Das ist schon irgendwie eine coole Rebsorte. Ich weiß nicht. Auch Niederverkostungsgewinner, wie Welt schließlich.
Ja, genau. Ist tatsächlich unterschätzt. Auch spielt ja international nicht die Wahnsinnsrolle, muss man ja einfach sagen. Also das ist ja, was ist es? Es ist ein bisschen Südtirol, das ist Österreich, Deutschland.
Ja.
Und eigentlich, also Elsass ist schon wieder mehr Pinot Gris.
Ja. Oder ein bisschen in der Champagne gibt es
tatsächlich. Ja, okay, klar.
Ja.
Aber gibt es da, rein soll ich eh nicht, ne? Also, oder?
Doch.
Tatsächlich?
Ja. Wie heißt der Produzent? Ja, Gerber. Gerber macht ein bisschen Pinot Blanc. Es gibt ein paar, die ein bisschen Pinot Blanc machen.
Okay.
Aber das haben wir tatsächlich auf der Karte.
Ja.
Ja. Wollte man sonst was sein? Müsste jetzt nicht, ne? Aber es gibt ein bisschen. Also es ist eine der zugelassenen Rebsorten zumindest, ja. Ja, super. Ida. Gib den Hund vom Tisch, Curly.
Ja, ich hole den auf den. Der will einen Speck hier.
Ist kannst doch den... Da, guck. Und der Speck. Ja, aber tatsächlich, Curly, die Frage, also du bist mir einfacher gefallen als der Willi.
Ne? Ja, er ist ja auch der Einfache.
Du bist ja jetzt so ein bisschen in beide Welten eingetaucht. Ne?
Welche beiden?
Ah ja, welche beiden? Du bist ja voll in der Musikwelt quasi. Ach so,
ja,
drin.
Da bin ich schon ab, da bin ich schon mal ja. angekommen.
Genau. Und jetzt bist du ja quasi mit dem Seemannskörper hier in die Weinwelt rein.
Ja, da bin ich da Freischwimmer. Ja.
Ja, voll. Aber ja. Wie siehst du das? Das ist ja schon irgendwo ja, so in diesem Inner Circle drin, das tickt ja alles, alles hat ja so ein bisschen seinen eigenen Move.
Ja.
Siehst du das so, dass es Parallelen gibt, beziehungsweise vielleicht sogar, dass die eine Szene von der anderen Szene auch so ein bisschen was lernen kann?
Also ich finde, es gibt auf jeden Fall Parallelen, das habe ich auch schon glaube ich, ein paar Mal gesagt, so diese, ja, Luigi, ich weiß das schon mal, diese Leidenschaft, mit der die Winzer ihre Weine präsentieren, beziehungsweise sich freuen, wenn man sie trinkt oder sie sagen, präsentieren können, sehe ich schon auch so ähnlich, wie wenn ich jetzt einen Song geschrieben habe und ich den zum ersten Mal jemand vorspiele oder ich will dir den unbedingt zeigen, so hör dir den an, so. Und das finde ich auf jeden Fall eine schöne Sache, weil man da auch immer sieht, dass die Leute Leidenschaft dafür haben, was sie machen. Und ich glaube, ich würde mir wünschen, dass sich die Musiker so ein bisschen mehr wieder darauf einlassen, dass die Musik, die sie machen, auch wirklich was wert ist, beziehungsweise auch mit so einer Leidenschaft herangehen wie Winzer oft, weil ich habe so das Gefühl, die Musik wird heute oft so ein bisschen, du machst halt 10 Songs und 5 davon kommen raus und 5 davon gehen auf den Müll, aber das ist dann auch egal, weil die anderen 5 sind ja draußen. Ich kann mir jetzt aber nicht vorstellen, dass ein Winzer...
Ich wollte gerade sagen, es gibt aber schon Winzer, die auch so
ja, gibt's, aber die sind nicht hier bei uns im Podcast.
Das ist richtig.
Siehst du?
Deshalb verdienen wir auch kein Geld.
Ja, okay, gut. Dass die halt einfach sagen, okay, ich schütte das einfach weg, auch wenn es ganz okay war, aber die Leute wollen es vielleicht nicht trinken oder nicht hören. So. Und ich finde so dieses Wegwerfmentalität, die viele Musiker, Produzenten, wie ich es manchmal mitkriege, habe, finde ich so ein bisschen schade, weil ich habe halt so viele Songs daheim auf der Festplatte liegen, die nie rausgekommen sind, die aber voll nice sind und ich finde es immer voll schade. Und ich glaube, da muss man manchmal auch so ein bisschen mehr Eier haben und sagen, nee, der Song ist halt geil, so einfach. Und da ein bisschen mehr dafür einstehen oder dann auch nicht den einfach vergessen, weil der ist meistens auch in einem Jahr noch gut, aber der verschwindet dann einfach in den Tiefen der Festplatte. Und das würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen wünschen, dass die Leute sich da ein bisschen mehr abschauen, dass einfach alles an den Mann gebracht wird, weil wenn man es gemacht hat, dann findet man es meistens auch gut, wir schon auch einen Song aufnehmen.
Aber ist das so, weil heute auch mehr Druck in der Musik ist wie früher?
Ja klar, weil die Leute einfach nur, es ist ja heute oft so, dass die Leute gar nicht mehr selber entscheiden, welchen Song sie rausbringen. Mhm. Die laden 3 Hörproben hoch auf TikTok und der erste Song, der am meisten Likes hat, die Hörprobe kommt dann raus. Es ist jetzt nicht unbedingt in meinem Verständnis von Musik machen, Das ist wie wenn du auf der Weinmesse drei Fassproben hinstellst und die Leute am geilsten finden, bringst du halt raus, auch wenn du sie vielleicht am schlechtesten von den drei findest.
Ja, gibt's ja schon auch. Ne?
Natürlich gibt es auch.
Ja, halt dass es heißt, ich mache dir einen Wein, zack.
Klar, auf, ich meine,
es ist halt. Wir machen eine Cuvée-Probe,
klar,
zack, 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 zack.
Es ist halt
noch ein bisschen mehr Zucker, kein Problem.
Die Herangehensweise gibt es natürlich auch, aber ich würde mir wünschen, dass es zumindest ein bisschen weniger so wird und nicht, vor allem nicht bei Leuten, die gerade erst anfangen, Musik zu machen, die ja noch gar nicht wirklich vielleicht wissen, was sie machen wollen und dann von anderen Leuten entscheiden lassen, was sie halt rausbringen, dann weißt du am Ende gar nicht mehr, wer du bist, halt so gefühlt. Und das finde ich bei Winzern einfach cool, wenn sie dieses Glänzen in den Augen haben, wenn sie Flasche auf den Tisch stellen und sagen, das ist der neue Kaffee.
Aber das ist halt auch in unserer Bubble, weil wir sind wirklich, glaube ich, das muss man jetzt auch einmal für alle Hörerinnen und Hörer sagen, ich glaube, unser Bubble macht nicht mal 5% vom gesamten Weltweinmarkt aus, wenn nicht noch weniger. Also diese Individualisten, die wir hier sitzen haben und das, was wir selber gern trinken, weil alles andere wird schon so produziert. Da wird geschaut, was trinkt der Markt gern, was ist Trend, und genau so werden diese Cuvées dann zusammen, ich nenne es mal jetzt provokant, geschissen. Also es ist wirklich ein Zusammengeschiss mit Coca-Cola. Und das ist ja die Musik, von der du redest.
Aber es gibt ja schon auch so, dass Leute
individuellen, authentischen Anspruch noch.
Natürlich orientieren sich die Leute auch an den Charts und so. Ich mache jetzt auch nicht die Musik, die natürlich gar keiner hören will. Ja. So. Aber es gibt dann immer Levels und Levels halt so. Lässt du dich jetzt, okay, orientierst dich ein bisschen daran oder machst du halt einfach genau das Gleiche oder machst du es halt nur aus dem einen Grund? Ich finde eher so, die Intention dahinter sollte oftmals so ein bisschen überdacht werden, dass du halt wirklich das dann auch rausbringst, was du geil findest. Wenn du einen geilen Song gemacht hast und du findest den geil, dann musst du den halt rausbringen, auch wenn jemand sagt, boah, das funktioniert nicht. Ja, wenn jeder nur das rausbringen wird, dass die Leute sagen, ja, das funktioniert, ja, Digga, das ist ja der langweiligste Modus ever.
Ja, dann klingt alles gleich.
Und der
Weinbrauch schmeckt dann auch.
Ja, das passiert auch nichts. Es ist keine Entwicklung da. Also das ist ja das Thema, also dass es immer weitergeht. Ne? Also es ist ja immer so, dass im Grunde so ein bisschen auch von links, rechts, außen, ja, dass da was,
du brauchst genau, immer andere
da
Sachen.
Muss was angestoßen werden, dass eine Entwicklung stattfindet.
Und die Hemmschwelle, die Gegenbewegung anzustoßen, ist auf jeden Fall heute viel größer, finde ich, wie sie früher war, weil du heute halt dann einfach nicht stattfindest, aus algorithmischen Gründen. Der sortiert dich halt einfach aus. So. Und dann wirst du, und selbst wenn es Leute geil finden würden, die kriegen das nicht ausgespielt, die kriegen das einfach gar nicht vors Auge oder ans Ohr. Das heißt, es ist halt einfach eine sehr mühsame Sache und deshalb machen sich manche Leute halt in Anführungszeichen dann einfach und sagen, okay, ich spiele halt mit, weil ich sonst halt gar keinen Song rausbringen kann oder gar keinen Wein rausbringen kann.
Ja.
Aber einigen wir uns auf das Positive. Ich glaube, Musiker und Wenzel haben beide eine große Leidenschaft für das, was sie machen.
Oh ja. Muss es so sein.
Ja, sehr. Bei den Steinweinbergen.
Ja. Und außerdem schmeckt Wein immer besser bei guter Musik.
Stimmt.
Deswegen passt schon haben wir sehr, sehr eine kongeniale Playlist.
Absolut. Stimmt, ja. Bevor wir zu deiner Frage kommen, hast du denn auch einen unfassbar krassen Song für unsere unfassbar krasse
Terroir-Adiletten. Was hat der Liner Sven für Musik?
Spotify-Playlist. Also der Liner Sven ist bei Musik, ich will jetzt nicht sagen, irgendwie so ein Cuvée-Zusammen-Trinker. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da wahnsinnig tief in Musik drin bin. Ich höre, ohne dass ich mich da... Das ist so ein bisschen, wenn du schmeckst, ist was gut. Ja, oder ist es nicht gut, ohne das wirklich in die Tiefe zu kennen, welche Lage ist es? Also wenn du vielleicht auch rausschmecken kannst, was ist da? Ich höre tatsächlich viel Jazz zum Kochen. Ja, da geht meine Familie, geht da immer tatsächlich in die Badewanne und sagt, das nervt. Ne?
Was hörst du denn so für Jazz?
Schmeckt es denn auch so, oder?
Gut. Das musst jetzt die fragen, wenn du das nächste Mal von der großen Karl mit Richtung kleine Karl mit wanderst.
Ich komme bald sogar.
Ja?
Ja,
okay. Gut. Wie gesagt, da bin ich nicht tief drin. Ich kann dir nicht sagen, welche Lage und welcher Winzer, wie auch immer. Ich kann dir einfach nur sagen, das ist was mir in der Situation gut reingeht. Also kurz gesagt, ich bin da jetzt nicht wahnsinnig tief in der Musik drin, aber das ist jetzt gut. Was, Jazz zum Kochen, wenn ich mal im Bad bin, dann darf es auch mal ein bisschen klassisch sein. Ansonsten ist es wirklich das, was kommt. Ja, also ja, das wie die Laune ist. Also da ist echt alles dabei.
Ich finde Jazz mega.
Wie ist sie jetzt gerade?
Die Laune?
Ja.
Ah, jetzt wird...
Was packen wir in die Playlist?
Wir haben Riesling Delight hier stehen, aber ich kenne die Playlist tatsächlich nicht. Ich habe sie auch nicht vorher reingeguckt.
Die wildeste Playlist, das ist die verrückteste Cuvée der Welt.
Wir nehmen was aus der LP-Serie und wir nehmen Jimi Hendrix Foxy Lady.
Das haben wir auf jeden Fall noch nicht drin. Jimi Hendrix Foxy Lady, klick, klick, eingeloggt in unserer weltberühmten Terroir und Adiletten Spotify Playlist. Die wildeste Musik-Cuvée, die Spotify jemals gesehen hat, folgt uns jetzt. Und,
aber haben wir nicht schon einen Hendrix-Song? Nicht Foxy Lady.
Wir haben bestimmt schon einen Jimi Hendrix-Song. Ja. Wir haben dieses eine Jimi Hendrix, ein anderer Song von Jimi Hendrix.
Immigrant-Song. Hat irgendjemand
neu interpretiert.
Ah, das kann sein.
Aber du hast so oft Jimi Hendrix gesagt, ich habe gerade Tinnitus gekriegt, Digga. Jetzt geht er wieder weg.
Wie bist du eigentlich auf die Floor-Geschichte gekommen?
Das war schon so eine Idee, auch, also was ich sehr mag, aus dem Kennenlernen durch Vinikultur auch, sind schon auch Jura Weine. Und wir haben uns einfach überlegt, der Harvest Moon war der letzte Wein in dieser Serie drin. Ja, und das hat ja alles viel mit Maische-Kontakt zu tun. Harvest Moon ist eher so ein bisschen schlanker gehalten, hat die Gerbstoffe durch eine heftige Pressung. Und ich finde, Flor bringt einfach nochmal so eine Dimension mit rein. Ja, das ist irgendwie, das ist auch so, ja, so, das changiert so zwischen oxidativ, reduktiv. Ja, das finde ich unheimlich spannend. Und dann haben wir das einfach ausprobiert. Das war wirklich so ein Kopfprojekt.
Aber ja. Das weiß ich jetzt nicht, wie funktioniert das? Einfach das Fass nicht voll und dann kommt, man kann ja sein, dass irgendein geschissener Kamm hilft. Oder ja, so,
furchtbar
oder?
Funktioniert das. Das ist eine Katastrophe.
Nein. Ich meine, da unten in Andalusien im Jura, da haben sie es ja eh alle schon im Keller irgendwie. Das ist ja dann so papp.
Aber keine Ahnung, ich glaube, da sind wir auch in Deutschland, da gibt es ja ganz wenige, die damit rum experimentieren. Ja? Ja. Also spundvoll ist ja ganz, ganz wichtig. Also spundvoll heißt keine Luft im Fass. Ne? Bis oben hin ist der Wein und dann der Deckel drauf und da kann sowas auch nicht wachsen. Und beim Flor ist es so, dass du einfach auf die Luft angewiesen bist. Und wie du sagst, da kann alles passieren. Ja? Also es kann tatsächlich die Florhefe kommen, aber es können auch irgendwelche Karmhefen oder andere Geschichten kommen, die dann eventuell Essigsäure produzieren, wie auch immer. Oder einfach eine Oxidation. Also das ist ein offenes Projekt, ganz im Ernst. Also wir haben
ja infiziert, aber es gibt ja, gäbe ja die Möglichkeit, sowas auch einzuleiten.
Wir leiten ja die normale alkoholische Gärung nicht ein. Ja. Also leiten wir natürlich auch.
Aber die Chancen, dass auch Kammhefe kommt, ist wahrscheinlich größer, wie dass die alkoholische Gärung ausbleibt. Also das sind schon zwei
verschiedene. Nein, ausbleiben wird sie nie, aber sie läuft nicht zu Ende vielleicht. Also, ne? Ja, aber es ist tatsächlich, also es hat mit ganz, ganz vielen Faktoren zu tun. Und ich glaube, da müssen wir uns noch extrem reinfuchsen.
Okay.
Ja. Aber ich finde es geschmacklich spannend. Also das ist was mich auch einfach immer anmacht. Ja, ob das aus dem Jura kommt, ob das jetzt die Weine von Muchada sind, die du, glaube ich, auch sehr gerne magst. Ich finde es total spannend. Ja, und ja, wir müssen gucken. Also wir haben jetzt erst einen Jahrgang gefüllt. Der zweite hat nicht wirklich Flor produziert. Ja.
Okay.
Das ist gut. Wir haben das die letzte Woche abgestochen, 21. Ja, war seit 21 so im Fass. wie es von der Kelter ging, wurde nie ein Liter reingemacht, also immer nur rausprobiert. Also eigentlich wurde es fast immer leerer, weil du denkst, jedes Mal, du guckst rein und noch kein Flur, dann probierst du mal.
Hast du ein bisschen einen Schnaps rein, dann kannst du es als Oloroso verkaufen.
Ja. Und jetzt haben wir es abgestochen. Guck mal, das wird wahrscheinlich jetzt irgendwie im Juli gefüllt.
Da bin ich gespannt.
Ja, oh, cool. Hast du noch ein kleines Fregele für den Willibert hier?
Fregele.
Für den Willi.
Hey, du heißt ja Wilfried, ne?
Ja.
Letztes hat einer auf Insta geschrieben, du kannst deinem Kollegen den Willibald ausrichten. Ja. Ich bin gestorben.
Echt, oder was?
Willibald ist
ja, krass. Willibald gibt es ja viele. Ich hätte da nichts dagegen.
Ah, okay. Also ich kenne keinen, aber okay.
Also ob es jetzt Wilfried, Wilhelm oder Willibald heißt.
Ah, Willibald ist schon nochmal Next Level, aber ich feiere es. Ich würde gerne so heißen. Ich finde es geil.
Willibald ist Willi geil. Ist gut. Ja, wir haben jetzt, das habe ich ja gesagt, den Keller aufgeräumt. Ich habe gemerkt, ich habe total wenig neue Welt übersehe. Also es spielt sich eigentlich fast alles in Europa ab. Was ist das, was für dich gerade da durch die Decke geht? Wo du sagst, das ist total interessant.
Oh, jetzt steigen die Aktien mal bei jemand gleich.
International. Du, ich trinke tatsächlich sehr gern.
Curly's Kirby.
Ja, genau. Curly's Kirby von der Sonoma Coast. Nein, ich trinke echt gern Sonoma.
Das ja, okay. Eine Flasche hatte ich. Katsch.
Ah ja, Jamie,
eine
ja.
Flasche.
Ja, super, das hätte ich da jetzt empfohlen.
Aber das war's.
Na,
da der Rest schon, ist getrunken, da also es war mehr wie eine Flasche.
Literate zum Beispiel auch, Ted Lemon, der soll ja. Finde ich, der Pionier war für diese ganzen, ja. Dann die ganzen Raj Parr-Geschichten, Domaine de la Côte und Sandy. Also das ist schon, das trinke ich schon, das trinke ich echt gern. So Kalifornien, finde ich,
okay.
Ist mitunter immer das Weinbauland oder die Weinbauregion, mit dem am schlimmsten Vorurteilen, gerade in Deutschland. Da sagt immer jeder, ja, hier Frankreich, Bordeaux, so toll. Also ich kann da, glaube ich, aus dem Stegreif jetzt 10 Cabernets aus der neuen Welt aufsagen, aus Napa oder irgendwo aus der Gegend, die 100% oldschooliger schmecken,
ja.
Als Bordeaux ja. Im Moment schmeckt. Ja. Das ist also viel feiner, kühler, hat mehr Würze, ist immer noch mehr oldschool, als das, was sich da in Bordeaux abspielt. Und das schmeckt mir gut. Ansonsten neue Welt. Wir haben mit dem Rebhold Boys geredet über Chakra. Das war so Patagonien. Mhm. Das war, was ich auch öfter probiert habe. Da habe ich teilweise ein bisschen so Premox-Probleme gehabt. Aber wenn es gut ist, ist es wirklich gut. Das ist super. Aber ansonsten hätte ich jetzt ehrlich gesagt, kann ich das Rad da jetzt nicht neu erfinden.
Ja, perfekt.
Ich bin echt so ein alter Europäer. Schon beim Wein trinken. Ja,
ich habe das auch feststellen müssen.
Ja.
Also baue ich jetzt die Katsch-Reihe wieder auf, na, und guck mal so ein bisschen links, rechts.
Katsch kannst du alles machen.
Ja,
das ist wirklich. Und ja. Das wird länger wie besser.
Ja.
Ja, ich glaube aber, es ist auch
ja, was. Das Köstler. Dann, ja, super ABC natürlich auch, was der Köstler immer schon hat. Ne? Das ist geil.
Ja.
Ich glaube, da muss man aber auch gar kein schlechtes Gewissen haben. Weil, also ich habe so das Gefühl, dass die Weinwelt ist halt so groß und wahrscheinlich könnte man sich das ganze Leben lang nur mit Europa beschäftigen und man würde nicht mal annähernd alles richtig auschecken können.
Definitiv. Es gibt ja auch ganz viele, da nochmal so, wenn du Richtung Osten gehst, wie ja, auch ja. Immer, so Geschichten, die du gar nicht so auf dem Schirm absolut, hast, ja. Die vielleicht auch von der Machart nochmal so einen ganz anderen ja. Drive drin haben. Ne? Das ist schon spannend. Ja.
Ja. Sonoma, hast du gesagt, ne?
Ja.
Okay.
Das finde ich, gut, Neue Welt.
Ja, voll geil, dass du heute hier Riesling Delight zu Terroir Adiletten gebracht hast. Das war auf jeden Fall ein Match, würde ich sagen. Wo gehen wir denn jetzt noch was snacken? Wir bleiben einfach in der Präsi-Suite hier.
Was gibt es da eigentlich in der Südpfalz? Gibt es da irgendwas Geiles?
In der Südpfalz gibt es einiges. Ja, nicht so viel tatsächlich.
Bei den Jülks waren wir schon.
Wo war das schon?
Bei den Jülks.
Bei den Jülks. Ja, perfekt, perfekt. Das ist richtig gut. Das Gaststube, ne?
Ja.
Ja, ne, ist gut.
So was mag ich aber gern.
Wir haben bei uns in Ilbesheim tatsächlich, das ist so unser erweitertes Wohnzimmer, da gibt es den Hubertushof. Das ist, ja, das sind Freunde von uns, die kochen sehr, sehr anständig. Das ist ganz gemütlich.
Das kenne ich immer hier. Ich weiß nicht genau, wo ich aber. Klingt auf jeden Fall lecker jetzt schon. Hubertushof klingt nach einem guten Ding. Ich verwechsel das von diesem Pankratiushof, wo
wir waren. Ja, das stimmt, da sind wir eins.
Ja.
Aber Hubertushof klingt auch so nach mittags anfangen, abends raus.
Ja, genau. Im Hof am besten tatsächlich.
Ja, selbst.
Ja.
Und dann werden wir perfekt. Geil. Ich habe noch eine kleine Frage an Curly. Ist die Leine, sind das tatsächlich zwei zusammengebundene Schnürsenkel?
Digga, ich habe die Leine im Studio vergessen und ich musste improvisieren. Jetzt habe ich halt einen reflektierenden Schuhbettel und aus irgendeinem Hotel hatte ich noch so ein Lanyard, was ich aufgeschnitten habe.
Gestohlen auch noch.
Nee, das war in einem Goodiebag beim Goldenen Blogger dabei. Shoutout. Und jetzt habe ich halt hier voll die fancy Superleine, die könnte halt von Balenciaga sein.
So Alter, du bist so ein Meme. Das geht da,
das ist voll geil. Was soll ich mir da jetzt so eine teure Leine immer kaufen? Ich finde,
das ist sonst auch aus deinen Locken.
So fancy. Ja, das ist, so weit kommt es noch. Aber Luigi stört damit noch nicht, der findet es geil. Die ist voll lightweight.
Ja, genau. Ist gut. Nachhaltig.
Ja, guck, Luigi findet es geil.
Wird schon ganz geil. Ja, hey Sven, danke, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Cheerio.
Das Essen schmeckt da.
Mega.
Ja. Grüße nochmal an Pierre und danke an das Ritz-Carlton, dass wir heute hier in der Presi-Suite verweilen dürfen und uns wie Obama fühlen. Ich werde gleich noch alle Betten ausprobieren und mir vorstellen, dass hier Presis drin lagen einfach. Das ist geil. Feier ich.
Ich weiß nicht, ob ich das so super finde, aber wenn dir das gefällt.
Ich finde das ganz geil. Ja.
Okay, geh du mal baden.
Ja, wir trinken aus. Versuchen wir die Betten.
Ja, ciao. Also, schön war's bei euch. Vielen Dank.
Bussi, Bussi. Bis bald.